Achtung, Ray! Deckung!
Ach, schon wieder. Ach, dabei hatte ich gerade geduscht.
Ein Taschentuch?
Nach rechts, Winston. Slimer ist da drüben.
Ich hab ihn gleich.
Was geht dir eigentlich vor?
Was hier schon längst hätte vorgehen sollen.
Ah, sehr gut, Winston. Warte. Er kommt auf mich zu.
Hat er gerade von Igen Besitz ergriffen?
Keine Ahnung. Für mich hört sich das nicht anders an als der übliche Igen.
Sofort raus aus ihm, Slimer. Das ist sehr ungehörig.
Feuer, Winston!
Igen? Alles in Ordnung?
Ich habe Ektoplasma im Mund.
Ich hab ihn! Die Falle! Igen!
Pardon? Ich mach das schon mit großer Freude.
Ich werde immer besser.
Das ist seltsam. Mit unserer Ausrüstung ist alles in Ordnung und abgesehen von ihrem destruktiven Gesang ist eine Banshee auch keine besonders kräftige Entität. Ja, lass Slimer wieder frei.
Moment, nein, wir sollten das nicht überstürzen. Wir können ihn doch auch morgen rauslassen. Oder nie.
Peter, er liebt dich. Sei nicht so herzlos.
Du bist nur auf Bewährung draußen, Dicker.
Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.
Herzlich willkommen, ihr lieben Gäste, zu unserem goldenen Hochzeitsfeste. Schön, euch hier zu sehen, um mit uns den güldenen Tag zu begehen.
Was ist denn das für ein Stoß?
Ich habe schnell eine Willkommensrede zur goldenen Hochzeit gegoogelt, um die Leute zu begrüßen. Aber warum? Fällt nämlich selbst nichts ein.
Was hat denn das mit dem Podcast zu tun hier?
Nichts, aber es musste ja jetzt schnell gehen.
Es muss gar nicht schnell gehen, und jetzt noch keiner.
Nächstes Mal google ich eine. Gibt's auch eine Willkommensrede zu Podcast? Nee, gibt's nicht.
Ich finde es übrigens immer schön, wie lautstark bei dir immer gegoogelt wird.
Ja, aber ich bin halt so ein Wumms. Ich bin halt am Computer ein Arbeiter.
Du bist ein Tastenhauer.
Ich bin ein Tastenhauer. Geil. Ja. Das hat damit zu tun, dass ich ja Zwei-Finger-System kultiviert habe. Mm. Also für mich entdeckt habe damals mit meinem ersten Computer. Ich bin kein Zehn-Finger-Tippser. Bist du ein Zehn-Finger-Tippser?
Ich bin ein Sieben-Finger-Tippser.
Ein Sieben-Finger-Tippser, das habe ich selten gehört. Gibt's das auch?
Ja, also mit 10 Fingern, das würde ich bei mir jetzt nicht so behaupten, dass ich mit 10 Fingern tippen kann, aber ich, also so mit 6 bis 7 Fingern bin ich meistens am Tippen.
Ein paar mehr kann er schon. Das ist schön. Ja, ne? Das ist der Grund, warum ich damals im Keyboard-Unterricht irgendwann ausscheiden musste. Also, ist ein Mann in den Brunnen gefallen, ging noch? Ist ein Mann in den Brunnen gefallen? Und so weiter. aber dann wurde es später schwieriger bei den Beatles und so. Als es komplexer wurde.
Ja, da wird es ja auch wirklich, da geht es ja in die anspruchsvollen Sphären der Popmusik.
Ja, natürlich. Nee, und ich schreibe seit 1994 mit meinem Zwei-Finger-System. Und alles, was ich jemals geschrieben habe, habe ich mit meinen zwei Zeigefingern geschrieben. Den einen brauche ich natürlich nur, wenn ich Großbuchstaben benötige. Und der andere, der ist halt auch so schnell wie andere mit 10 Fingern.
Da haben wir übrigens gerade einen schönen Übergang gefunden, denn heute präsentieren wir euch ein Thema, das wir schon lange angehen wollten und das die kreative Arbeit meines lieben Kollegen hier betrifft. Das war gerade so ein ich weiß nicht, wie ich es auffassen soll, diesen Seufzer.
Ich freue mich auf der einen Seite, dass ich heute darüber reden kann. Das war ja letztes Mal schon geplant, aber dann kamen mir fiese Nackenschmerzen. Dann wollte ich das nicht machen. Aber auf der anderen Seite verfalle ich sofort wieder in dieses, ich will eigentlich gar nicht drüber reden.
Dann lassen wir es. Dann reden wir heute über das Fanmade-Boardgame, das ich mal gebaut habe.
Das können wir tatsächlich auch mal machen. Warum haben wir denn das noch nicht gemacht?
Weil es auch gar nicht so viel dazu zu erzählen gibt und weil das kein Thema der Woche hergibt.
Ja, aber es würde sich ja nächstes Mal anbieten, weil da sind wir eher so in den entsprechenden Sphären.
Stimmt, ja. Wollen wir da kurz mal anschneiden?
Ja, wenn wir nicht zu viel vorwegnehmen für nächste Woche, können wir anschneiden, ja?
Würde ich gerne, weil ich kurz mal meine Freude kundtun muss, denn es ist das neue Boardgame Ghostbusters Blackout erschienen von IDW Games. Und also ich möchte da jetzt nicht zu viel verraten, weil wie gesagt, da gehen wir dann im Detail noch drauf ein, aber geil. Das wollte ich schon mal sagen.
Ich bin auch nach wie vor völlig hin und weg von der Klarsichthülle, in die es nur noch eingeschweißt ist bei mir.
Timo, du musst die Sachen auch mal auspacken und benutzen.
Ja, bei mir ist das aber bei allen Sachen so. Das hat nichts nur mit dem Boardgame, gut, mit so Brettspielen und so hat es ja eine spezielle Bewandtnis, dass ich da nicht so schnell bin. Auch das nächste Woche und einige wissen es auch schon. Aber ganz, ganz grundsätzlich, also ich genieße halt oft den Moment noch, wo Dinge eingepackt sind und weil es halt einfach eingepackt noch mal schöner aussieht halt. In dem Moment, wo es ausgepackt ist, glänzt es nicht mehr so, weil die Folie weg ist und ach, ich weiß nicht.
Also für mich sind noch originalverschweißte Sachen immer total unpersönlich, muss ich echt sagen.
Echt?
Ja, ich mag das nicht. Auch meine Schallplatten habe ich auch eine Zeit lang immer in Schutzhüllen gehabt und das hat mich irgendwann aber auch zum einen von der Handhabung her total genervt und ich finde das so unpersönlich, weil ich möchte das in die Hand nehmen und erleben und das Papier fühlen und alles und deswegen mag ich das überhaupt nicht, wenn Sachen eingeschweißt sind oder irgendwie verpackt sind.
Ja, aber das ist noch aus meiner früheren Sammelzeit übrig geblieben, wo ich alles zweimal gekauft habe, weil man so der Meinung war, okay, das eine kann ich halt verbrauchen sozusagen und abgreifen. Es greift sich aber dann auch ab, jedes Mal, wenn ich es anfasse. Und das andere, dann das behält man original verpackt und das bleibt schön und wunderbar, so wie es ist. Und ich glaube, da ist so eine Hemmschwelle, weil mittlerweile ist man ja erwachsen, kauft sich nicht mehr alles zweimal. Und deswegen greift man das aber dann so ab, weißt du? Hast ja sofort einen Fingerabdruck drauf.
Das ist ja furchtbar. Katastrophe.
Ja. Katastrophe. Nein, das ist einfach ein ich glaube, diese Prozedur des Auspackens ist ja was ganz Besonderes. Das ist ja das Allerschönste irgendwie, wenn man das dann zum ersten Mal so entdeckt. Und ich glaube, es ist einfach so ein Rausziehen dieses Moments. Mhm. Wie auch bei dem Ecto 1 von den Extreme Ghostbusters, das hier wochenlang rumstand. Und ich konnte ja tiefenentspannt sein, ich hatte es ja gehabt. Ich hätte es ja jeden Moment auspacken können, aber bei dir ist es eher etwas anders.
Ja, ich habe den sofort aus der Verpackung geholt, als er kam.
Der hätte die Verpackung zerfetzt.
Nee, zerfetzt nicht, aber es ist schon, also ich bin da sehr ungeduldig in solchen Dingen und dann packe ich halt auch schnell aus, wenn ich es habe. Und mich nervt es, wenn ich Sachen noch nicht auspacken kann, weil ich keine Zeit habe dafür.
Das ist ja auch dann nochmal die Situation, wo ich irgendwas auspacke, muss perfekt sein. Das, wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, wir haben, keine Ahnung, 14 Uhr und ich habe aber um 15 Uhr irgendwas vor, dann kann ich um 14 Uhr nichts auspacken, weil ich muss das ja genießen, ohne im Hinterkopf zu haben, du musst aber nachher noch da und dahin. Es geht nicht.
Aber man hat dann diese Freude, die man mit sich trägt und kann dann zu dem nächsten Termin übergehen und das mitnehmen sozusagen.
Nee, ich nehme die Vorfreude mit.
Gut, das hat keinen Zweck hier. Ich würde sagen, wir machen mal weiter.
Nein, das ist ja, jeder sieht das ein bisschen anders. Ich bin halt auch an Weihnachten so ein Geschenkauspacker. Ich packe die Geschenke halt vorsichtig aus. Dann habe ich länger was davon und andere zerreißen halt das Papier dann so. Weißt du?
Ich bin kein Fan davon, Sachen im Papier einzupacken. Ich finde das furchtbar.
Ist das so?
Ja, ich mag das nicht, weil das Papier benutzt du nie wieder, schmeißt es weg und es ist total unnötiger Müll.
Ich nicht, ich benutze das immer wieder.
Du bügelst das, ja?
Nein, aber das ist, muss ja nicht schön aussehen.
Also eins will ich dir sagen, ich habe mal, als ich ein kleiner Bub war, wie du es immer so schön sagst,
ja,
ein Geschenk ausgepackt und das Papier wirklich zerfetzt. Und meine Oma hat mich so angepumpt dafür, weil sie das ja aufheben wollte und sie hat auch das Papier immer gebügelt. Ist kein Witz.
Mhm. Ja, Omas haben sowas gemacht, ja.
Omas haben das gemacht, ja. Ich finde es schön, wir haben das irgendwann mal gemacht, vor 2 Jahren oder so. Wir haben extra so sehr schöne Tücher gekauft, in die wir dann die Geschenke eingewickelt haben. Und die konnte man halt wunderbar wiederverwenden für Verschiedenes auch. Und das war cool. Also.
Ja, naja, gut. Ich hab eine Weile, weiß ich nicht, so alte abgegriffene Comichefte oder so verwendet als Geschenkpapier. Das auch gab's gut. Mal, habe ich mal gelesen, als Tipp in der Mickey Maus früher.
Ey, da gab's mal die geilsten Tipps in der Mickey Maus. Ja. Ist kein Witz.
Ja, nee, waren nicht alle geil. Manchmal waren auch so freche Streiche, die man spielen konnte.
Ja.
Ich erinnere mich noch an einen frechen Streich, und zwar, du solltest einen flachen Teller nehmen und da Wasser drauf, also den mit Wasser so hoch, wie es halt ging, auf dem flachen Teller. Und dann solltest du deine Freunde und Familie und Eltern bitten, mal beizukommen zum Tisch, weil du ihnen was zeigen möchtest. Und wenn sie sich dann alle über den Teller beugen, dann haust du mit der flachen Hand drauf. Das habe ich gemacht, das ist nicht gut angekommen.
Das verstehe ich gar nicht.
Ja.
Ich fand es aber cool aus der Mickey Mouse früher, das schlaue Buch zum Sammeln. Da gab es ja diesen Ordner, und dann gab es mal diese Seiten in jedem Mickey Mouse Heft, die man so raustrennen konnte. Das fand ich so super, das habe ich so gern gesammelt. Und da waren auch tolle Sachen dabei, auch wirklich wissenswert und so.
Mhm. Stimmt, ja. Sie hatten auch Sammelkarten und so ein Zeug.
Ja, irgendwie. Ach, das waren noch Zeiten.
Ja.
Ich werde gerade ein bisschen nostalgisch.
Aber von der Vergangenheit in die Zukunft.
Ja, Gegenwart.
Lass uns über Gegenwart. Zukunft, weil ich dachte, wir sprechen jetzt über die News.
Ja.
Und das spielt ja auch ein bisschen in die Zukunft.
Genau. Weil
ich glaube, wir haben diesmal wirklich wieder nur Film-News.
Richtig, sonst nichts.
Ja, zwei Stück an der Zahl.
Außer der persönlichen News, dass ich inzwischen das Ghostbusters und Transformers Crossover Nummer 3 gelesen habe.
Und wie fandst du es?
Überraschend gut, muss ich sagen. Also storymäßig kommt es ja langsam mal in Fahrt. Sind ja auch nur noch zwei Ausgaben jetzt, und fand ich cool. Also
ich habe die vierte Ausgabe schon gelesen.
Die habe ich immer noch nicht bekommen, witzigerweise.
Okay. Ich fand die ersten ziemlich gut dafür, dass ich so überhaupt keine Erwartungshaltung hatte. Ich habe ja auch oft genug gesagt, mit den Mashups, das ist nicht ganz meins. Mhm. Dafür war ich sehr, sehr positiv überrascht. Beim dritten ging es dann, war okay. Dann hat sich das ein bisschen erschöpft, dann dieser Aha-Effekt. Oh, okay.
Ja, aber ich fand, da waren gute Momente drin. Ich fand zum Beispiel die Szene zwischen Starscream und Venkman sehr, sehr schön, wo Venkman wieder so ein bisschen sein Psychologiestudium wieder auspackt. Und ich mag diese Momente gerne, wo man Peter ein bisschen mehr wissenschaftlich aufleben lässt, sozusagen. Also zeigt, dass er eben wirklich nicht immer nur geschwänzt hat. Ja,
ja, das stimmt. Das wird ja auch immer vergessen. Er ist ja wirklich auch ein studierter Psychologe.
Ja, eben. Und ich mag das gerne, und das waren tolle Momente drin. Also es ist natürlich kaum Action, es geht kaum vorwärts. Ich finde, die Story ist sehr schleppend dafür, dass wir jetzt schon bei der vierten Ausgabe sind. Ja,
aber das finde ich gerade gut. Ich mag keine Action-Szenen mehr, muss ich ehrlich sagen. Das hat einfach, da passiert nicht wirklich was. Also okay, na klar, dann wird dann gekämpft oder so, aber in dem Moment, wo sich Leute miteinander unterhalten, finde ich es irgendwie interessanter. Die Szene, die du genannt hast, ist ein gutes Beispiel.
Ja, es ist ein bisschen das Gegenteil von dem Turtles-Crossover, finde ich. Weil da kam es relativ nach diesem ersten Aufeinandertreffen und alle beschnuppern sich, ging es dann schnell zur Sache. Und dann waren es eigentlich oft nur Action-Szenen aneinandergereiht, fand ich. Also es war unterhaltsam, aber man merkt, das neue Crossover lässt sich wirklich viel Zeit.
Ja, ich glaube, die Turtles hatten auch nur 4 Hefte.
Waren das, nur 4?
Ja, das waren, glaube ich,
stimmt, nur 4. Stimmt, das zweite Turtles Crossover waren, glaube ich, 5 Ausgaben. Mhm. Ja, okay, habe ich das verwechselt.
Ja. Das war ja auch ein bisschen origineller dann.
Fand ich auch, storymäßig. Aber da gehen wir auch immer mal in unser jetzt sage ich auch schon Raid Occult Books. Race Occult Books.
Ja. Ja. Gut, okay. Darf ich um einen News-Jingle bitten?
Ja, bitte.
Spectral Radio News.
Die News, meine Damen und Herren, betreffen mal wieder Ghostbusters 2020, aka Rust City, aka Dust City, aka Ghostbusters The Next Generation, aka so und so.
Aka, ich weiß wieder nicht, welchen Zeitraum ich den Leuten nennen kann, zu dem sie jetzt skippen müssen, wenn sie keine Spoiler hören wollen.
Weiß nicht, sind das jetzt so wirklich Spoiler? Immerhin kommen sie ja aus offizieller Quelle. Und wir haben ja immer gesagt, also, das behandeln wir nicht als Spoiler.
Ja, aber ich glaube, dass Dan Aykroyd, ich glaube, der quatscht einfach raus und denkt nicht nach. Manchmal, also er hat sich ja hier, das besprechen wir gleich, noch einmal gefangen, gerade so. Aber dann hat er halt auch noch andere Sachen erzählt und ich glaube nicht, dass der Regisseur damit einverstanden gewesen wäre.
Ja, aber die anderen Sachen sind ja Dinge, die wir eigentlich auch schon im Podcast, zumindest in Theorien schon gesponnen haben. Und von daher, eigentlich kennt das doch schon jeder, oder? Also
eigentlich ja, aber
okay, Spoilerwarnung. Ja. Macht mal, skip mal am besten 10 Minuten weiter, bis wir zum Hauptthema kommen.
Okay.
Oder?
Gut. Dan Aykroyd und Ivan Reitman besuchen das die Ghostbusters-Attraktion bei den Universal Studios. Wer jetzt sich fragt, hä, was? Der hört sich den letzten Podcast nochmal an.
Richtig.
Habe ich ein schönes Bild rausgesucht von Dan Aykroyd.
Herrlich, ich finde es super. Dieser Blick, dieser Blick.
Ach, erzähl du.
Was soll denn das jetzt? Du schneidest
noch nicht genug erzählen. Erzähl du.
Also. Du warst jetzt bei der Universal Studios Sache. Ich war jetzt hier gerade irgendwie bei der Sache, wo er im Podcast zu Gast war von Joe Rogan.
Ja. In der Tat, ja, das gibt's auch noch.
Dann mache ich jetzt
Fangen wir da an.
Und, also ich bespreche jetzt das und du machst das mit den Universal Studios.
Nein. Doch. Wir machen alles zusammen. Aber fang an.
Ach so, wir sollen parallel sprechen oder was?
Jetzt mach doch mal hin hier.
Was war denn in den Universal Studios nochmal? Da hat er was gesagt.
Ja, also was hat er denn gesagt im Podcast mit Joe Rogan?
Also in dem Joe Rogan Podcast hat er ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Er hat zum einen natürlich Werbung gemacht für seinen Wodka, mal wieder, gehört dazu. Dann natürlich wieder über paranormale Erfahrungen und so weiter. Sexuelle Erfahrung mit einem Geist zum Beispiel.
Es ist ein 2,5-stündiger Podcast und ich habe diese 2,5 Stunden komplett gehört. In ihrer Gänze.
Und hat das dir geschadet?
Bevor wir zu den Ghostbusters bezogenen Sachen kommen, möchte ich Folgendes feststellen. Erstens, ich liebe Dan Aykroyd.
Wer tut
Zweitens,
das
nicht? Ich finde ihn super sympathisch. Drittens, Dan Aykroyd erzählt im Rahmen desselben Podcasts, dass er an Gespenster glaubt, an UFO-Verschwörungen, dass er Sex mit einem Geist hatte und dass er mit verschiedenen Drogen experimentiert hat. Und das möchte ich unkommentiert so stehen lassen. Und nochmal zu Punkt 1 kommen. Ich mag Dan Aykroyd. Wirklich sehr.
Ja, ich auch.
Ja.
Ja. Danke für diesen Beitrag. Ich mach mal weiter. Ne?
Ist das so herrlich? Mr. Aykroyd, Sie glauben doch auch an Geister und UFO-Verschwörungen. Ja, ich bin selbst ein Außerirdischer. Außerdem habe ich früher Drogen genommen.
Ja gut, dass er wenigstens gesagt hat, dass er früher Drogen genommen hat.
Ja, mittlerweile raucht er ab und zu noch Cannabis und trinkt seinen, im Rahmen des Podcasts haben die, glaube ich, 2, 3 Wodka-Shots gehabt.
Jawohl. Merkt man das im Podcast? Ich habe ihn nicht zur Gänze gehört.
Nein, der ist doch trinkfest. Das merkt man nicht. Das merkt man. Das fängt relativ am Anfang an. Aykroyd hat schon halt irgendwie so seine geschnittenen Zitronenschalen vor sich liegen, um dann die Dinger dann zu mixen halt. Und dann ganz am Anfang schüttet er erstmal seinem Gastgeber einen aus und sich selbst und dann eine Stunde später sagt er, wollen wir noch einen? Ja, okay.
Sehr schön.
Ach, ja, Gott, ja. Das ist ein Lebemann.
Ja. Ja. So kann man das sagen, genau. Ein echter Lebemann.
Ein Lebemann, ja.
Oder sagt man heutzutage Living Man?
Das weiß ich nicht.
Egal. Worauf wollten wir denn eigentlich hinaus? Ja, zum einen hat er natürlich auch über Answer the Call nochmal ein bisschen gesprochen und hat zum Beispiel erklärt, dass es wohl ein bisschen Knatsch mit Paul Feig bei dem Remake gab, also zumindest was so die kreativen Parts anging, aber dass er den Film und die Girls super fand. Mhm. Gut, das mit dem Knatsch ist ja nicht neu, das ist ja hinlänglich also bekannt, haben wir auch schon mal im Podcast erwähnt, dass das alles nicht so ideal gelaufen ist.
Ja, also das ist auch, habe ich damals bei den Leaks gelesen, die waren da alles andere als erfreut. Also er und der Ivan Reitman, als es in Richtung Reboot ging, Reboot, das die Originale quasi halt außer Acht lässt. Man muss ja sagen, also PR-mäßig hat er sich immer fair verhalten und die war ja auch im Film drin gewesen und war Produzent, also ja. Ausführender Produzent. Das hat immer nicht viel zu bedeuten. Aber so hinter den Kulissen, als dann die entsprechenden Weichen gestellt wurden, da waren die alle sehr, sehr verschnupft.
Verschnupft?
Ja. Verschnupft, ja. Hatschi. Wenn jemand böse ist.
So.
Ja.
So ist es.
Ja. So war das.
Dann hat er fast den Titel vom neuen Film verraten. er hat sich im letzten Moment noch bremsen können. Er meinte, Ivan Reitman's son has written a new film. It's called, it's gonna be Ghostbusters, the third.
The third. Und vielleicht ist das der offizielle Titel, Ghostbusters, der dritte.
Bitte nicht. Oder The Threequel, wie man auch momentan ganz oft liest.
Ja, aber das ist ja Threequel, das ist ja Blödsinn. Weil das würde ja implizieren, dass es schon der vierte Teil ist.
Richtig.
Weil wenn es das dritte Sequel ist, ist es schon der vierte Teil.
Aber das hält die Leute nicht davon ab, weiterhin diesen Begriff zu verwenden.
Das stimmt. Und jeder weiß auch, was gemeint ist. Also ja. Was rede ich hier?
Eben. Timo, warum erzählst du das?
Und es ist natürlich immer so, als wenn Aykroyd irgendwas verrät und du merkst halt, er verrät da gerade was, dann denke ich mir, ja, fast hätte ich es gewusst, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, nee, so will ich es aber gar nicht erfahren. Ich möchte das schon alles so erfahren, wie es wirklich offiziell geplant ist, mhm, und nicht, weil er da irgendwie jetzt in Quatsch, Laberstimmung ist und keine Ahnung, und dann schüttet man sich da halt mal einen Wodka nochmal mehr hinter die Binde und er ist jetzt ja nicht irgendwie in der Bar am Stammtisch irgendwie mit seinen Kumpels, sondern da ist eine Kamera drauf.
Ja.
Und das finde ich halt ein bisschen schade für die Leute, die dann halt versuchen, ihre Vision zu stemmen und das halt alles so zu präsentieren, wie das gedacht ist. Und deswegen ist das andere für mich auch ein Spoiler, was er da irgendwie bestätigt hat. Weil vorher muss er ganz klar sagen, natürlich haben wir also damit gespielt halt, mit der Idee, aber es ist halt eine Theorie gewesen.
Ja,
eine handfeste Theorie, aber wenn es einer halt ausspricht, dann in dem Moment ist es halt keine mehr.
Und man merkt ja auch immer, wenn er wirklich was verraten hat oder wenn er dabei ist, was zu verraten, dann weicht er immer ganz schnell aus und versucht irgendwie diesen Satz umzumodeln, dass er irgendwie noch irgendwas mit einstreut, so eine Nebeninformation, die man sowieso weiß und so. Das merkt man so in den folgenden Punkten, die wir gleich besprechen werden, merkt man das. Und dementsprechend kann man das halt auch, finde ich, für voll nehmen, was er da gesagt hat. Und es ist halt nicht nur Gebrabbel.
Ja, absolut.
Denn jetzt kommt, also wir warnen nochmal, ne, Spoiler, wer das nicht hören möchte, der spult bitte mal irgendwie so 5 bis 6 Minuten vor. Und zwar hat er gesagt, dass alle, Punkt, 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 also die meisten der alten Leute sind dabei, also einige vom ersten Film. Ich finde das schön, wie er erst so alle, dann, nee, die meisten, naja, einige. Mhm. Also im Prinzip sind alle vom alten Cast wohl dabei. Ja.
Ja.
Was natürlich jetzt auch die Frage aufwirft, weil ja viele nach Rick Moranis immer noch fragen. Mhm. Hat er damit vielleicht auch schon verraten, dass Moranis auch dabei ist?
Nee, das glaube ich nicht.
Meinst du nicht?
Also, nee. Also, der wäre auch wirklich eine Überraschung, aber bisher glaube ich tatsächlich noch nicht so richtig dran.
Ich wüsste auch nicht, wenn man jetzt sich auf diese Reddit-Theorie stützt, die ja vielleicht sogar die Filmstory gewesen sein könnte. Ne? Du weißt ja, haben uns vor ein paar Podcasts drüber unterhalten. Also wenn ich mich auf die Story stütze, ich wüsste nicht, wie er da sinnvoll reinpassen sollte, ehrlich gesagt.
Keine Ahnung. Also als Ehemann von Janine.
Oder so. Bitte nicht.
Ja, aber das ist die Möglichkeit, wie man ihn einbringen könnte, ohne dass es oder dass man sich wahnsinnig verbiegen muss.
Ja, aber die Frage ist, brauchen wir das dann? Weil wenn er nur kurz in einer Szene durchs Bild huscht oder so, weiß ich nicht. Muss ich nicht haben.
Ja, aber das ist ein Unterschied, wenn er so organisch durchs Bild huscht oder wenn so wie bei dem Reboot nach dem Motto, guck mal, und hier ist er, Bomb. Und der Film hält quasi an und da haben wir Dan Aykroyd und dann fährt er wieder weg und jetzt geht der Film weiter.
Ja, aber auch das ist das, so, weiß nicht.
Das finde ich doof. Und ich weiß nicht, wenn bei der Reddit-Theorie war das ja so, dass Janine, glaube ich, die Vizepräsidentin ist der Ghostbusters. Und wenn die mit Louis Tully verheiratet ist und der ist dann irgendwie in irgendeiner Kapazität dann dort, dann kann ich das als Fanservice verbuchen, ohne dass es mir zu... Also ich habe dann auch kein Problem, wenn ich die Person wiedersehe, die ich wiedersehen möchte. Ja, also es ist nicht so, dass ich mich da komplett querstellen muss. Also
es hat ja nichts mit Querstellen zu tun, aber ich finde es halt so... Nur wenn die dann storymäßig irgendwie verheiratet sind, das wäre für mich zum einen so ein bisschen sehr vorhersehbar und so irgendwie klingt so nach Fanfiction. Und weiß ich nicht, dafür, dass er dann nur kurz zu sehen ist, wenn, dann fände ich es halt cool, wenn er dann schon irgendwie ein bisschen mehr beiträgt zur Story als, naja, ich bin halt mal zu sehen. Und das würde ich mir halt von allen wünschen, vom alten Cast, wenn die dabei sind, dass die wirklich auch irgendwie wichtige Parts haben oder zumindest irgendwie für den, dass sie halt irgendwie die Story vorantreiben. So.
Es kann ja sein, dass er zu den noch aktiven Ghostbusters gehört, nachdem er irgendwie die ersten Schritte im zweiten Teil gemacht hat.
Schauen wir mal.
Ja.
Ja. Ja. Dann hat er noch eine Sache verraten.
Hat er?
Naja, also sagen wir es mal so, Joe Rogan ist dann noch mal ein bisschen ins Eingemachte gegangen und hat gefragt, ist Bill Murray auch dabei? Und Dan hat dann natürlich, also hat so ein bisschen, wie er das gerne macht, wenn er dabei ist. Also ich verrate es jetzt fast, aber ich bremse mich nochmal, so ein bisschen gegrinst und gesagt, naja, also we hope, but we have the new, the younger cast and it will be great to return and to visit, bla bla bla. Also im Prinzip hat das auch schon wieder verraten hier, oder? Weil dieses We Hope ist doch, keine Ahnung, ist doch Blödsinn. Als wenn, der Dreh ist nächsten Monat vorbei. Als wenn jetzt noch jemand nicht sicher ist, dass Bill Murray dabei ist, der irgendwie an dem Film beteiligt ist. Ich bitte dich.
Keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen. Ach, er ist ja angeblich gesichtet worden. Nein, guck mal, ich halte mir immer ein Hintertürchen auf. Also das allerletzte, was du mich sagen hören wirst, ist, Bill Murray ist hundertprozentig dabei. Einfach aus dem einfachen Grund, falls es mit dem Teufel zugeht und es nicht so ist, möchte ich nicht enttäuscht sein. Und deswegen werde ich das nicht sagen. Ich glaube, und ich Betonung auf das Wort glaube, ich glaube, er ist dabei. Und das heißt ja, er ist ja auch schon am Drehort gesichtet worden. Dubios. Der hat gesagt, dass seine Schwägerin ihn gesehen hätte oder irgendwie sowas halt irgendwie. Aber ich weiß es nicht, also, keine Ahnung.
Jetzt mal unter uns beim Fanfest. Also wir fassen jetzt mal die Punkte zusammen, die wir ganz sicher wissen. Also wir wissen, dass beim Fanfest Jason Reitman gesagt hat, dass Bill Murray neben den ganzen anderen alten Leuten vom Cast das Drehbuch gelesen hat.
Ja,
so.
Ja.
Das Drehbuch wird er ja wohl schon vor einiger Zeit bekommen haben. Und Bill Murray hat im Mai oder so, als er gesagt hat, er möchte den Film machen, also er will den dritten Teil machen. Mhm. Warum sollte er nicht dabei sein? Wenn er den Film machen möchte, wenn er das Drehbuch gelesen hat, warum sollte man Bill Murray dann nicht dabei haben? Frage ich mich so.
Also, keine Ahnung. Ich meine, Bill Murray hat beim ersten Teil auch gesagt, ich bin dabei, und dann wussten sie bis zum Drehstart nicht, ob er kommt. Weil weiter nichts ausgemacht wurde als eine lockere mündliche Vereinbarung. Und ich glaube deswegen, Also nochmal, wegen genau dieser Sachen, die du da genannt hast, glaube ich, dass er dabei ist. Aber ich möchte nicht jetzt hier sitzen und versprechen, okay, Bill Murray ist dabei. Weißt du?
Na gut.
Also dieses letzte Quäntchen, diesen letzten Schritt gehe ich noch nicht. Weil, weiß ich nicht, also ich möchte auch nicht, dass Leute das hören jetzt hier und die sagen sich, boah, geil, die haben mir quasi versprochen und ich freue mich jetzt
Moment.
Dementsprechend.
Wir versprechen hier nichts.
Ja, eben. Und deswegen sage ich, wir glauben, dass er dabei ist, weil das und das und das und das und das.
Genau.
Ja. Ja. Also ich würde sagen 90%, 95%, 98%,
ja, 98%. Genau, so ja? Kann man das, denke ich, sagen. Ja. Gut. Das war die Sache mit dem Joe Rogan Podcast und dann kommen wir zur Sache mit den Universal Studios und da bist ja. du jetzt dran.
Ja, da waren auch wieder Aykroyd und Ivan Reitman, also der den jetzt produziert und der Regisseur von den, was erzähle ich das, das weiß jeder in einem Ghostbusters Podcast.
Was wirklich?
Und da hat Aykroyd auch wieder erzählt, hat er nochmal erzählt, dass das Reboot so toll war und bla 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 und dann hat er die alten Filme gelobt, hat gesagt, die hatten Herz und Verstand und waren intelligent und haben auf Augenhöhe mit dem Zuschauer gesprochen und nicht nach unten geschaut. Stimme ich zu.
Ja.
Und dann erwähnt er nochmal, dass sie es jetzt an eine neue Generation übergeben möchten und das hätten sie halt mit dem Reboot nicht wirklich gemacht. Und jetzt würde es halt darum gehen, dass der Staffelstab an diese neue Generation übergeben wird, in dem Sinn, dass es die jetzt um die Nachkommen geht, um die originale DNS der Ghostbusters.
Ja.
Also da ist ganz klar ausgerückt, das sind tatsächlich die Töchter und Enkelkinder. Um die es hier geht.
Ja,
also genau. Sind es Egons Nachkommen, das ist ganz klar. Die sehen ja auch schon so aus. Und wie du schon gesagt hast, eigentlich ist es klar gewesen. Nur jetzt ist es halt von ihm halt nochmal unterstrichen worden.
So ist es.
Ja. So ist es.
Ja, ich finde das schön, dass man hier immer wieder bestätigt wird. Bisher haben wir mit unseren Theorien ja auffallend oft richtig gelegen und aber das ist, wie du es auch schon mal gesagt hast, es ist ja eigentlich so naheliegend gewesen, wenn man das mal so ein bisschen näher betrachtet und so, dann kommt man ja eigentlich darauf, dass es so nur so sein kann.
Absolut. Ja. Der Ivan Reitman, sonst hat er nichts mehr gesagt, großartig. Ja,
er hat noch was über die Rolle von Paul Rudd.
Ja, das wäre der nächste erzählt. Artikel dann gewesen. Jetzt muss ich wieder einen Artikel weiterspringen, weil in dem Artikel, wo ich zuerst war, hat er nur gesagt, dass die Schauspieler so toll sind, die neuen.
Ja, das kann man ja auch mal so sagen.
Das stimmt.
Das ist ja auch gut, wenn die Schauspieler in einem Film toll sind.
Er hat gesagt, dass McKenna Grace so toll war in Avengers. Nein, lieber Ivan, sie war in Captain Marvel.
Ach, das ist doch eh alles das Gleiche, dieses ganze.
Ist ja alles dasselbe, hat er ja recht. Mit dieser unterschwelligen Kritik hat er ja recht. Ja.
wie du ihm gerade Dinge in den Mund legst. Hammer.
Und er profitiert davon, dass ich ihm Dinge in den Mund lege.
Ja.
ja, er hat über die Rolle von Ant-Man geredet, also Paul Rudd. Und der ist wohl im Film ein Seismologe, der in die kleine Stadt kommt, um Erdbeben zu untersuchen, die da wohl stattgefunden haben. Und tagsüber unterrichtet er außerdem Kurse in der Schule da. Und er soll sehr witzig sein. Davon bin ich auch ausgegangen,
ich auch.
Paul Rudd.
Und auch hiermit ist ja wieder die These bestätigt, dass er einen Lehrer spielt, was ja auch schon früh ins Spiel kam, als er sich selber angekündigt hat für den Film.
Ja.
Gut, dass er auch gleichzeitig ein Seismologe ist, ist jetzt eine Überraschung, weil das war noch nicht bekannt. Aber das wiederum passt ja wunderbar in die, Spoiler, springt mal 3 Minuten weiter, passt ja wunderbar in diese Shandor Mining Corporation Thematik ja. rein.
Also erstmal finde ich es für sich total geil, einen Seismologen in dem Film zu haben, einfach weil das mal so ein neues, komplett neues Feld ist. Ja. Also es hieß ja, er ist Lehrer und dann geht man irgendwie so automatisch davon aus, okay, der ist der Physiklehrer. Es ist halt sind alles Physiker gewesen und so. Das ist was Neues.
Ja, finde ich
das,
auch.
Dann ist die Frage, wenn er da Erdbeben untersuchen soll und du hast diese Shandor Mining Corporation oder Firma und die bohren nach was und lösen da, ist das eine unterschwellige Fracking-Kritik?
Wer weiß.
Das ist die Fantasy-Version von Fracking, glaube ich.
Ja, das kann gut sein.
Ja.
Ja, aber ich finde es cool, weil auch hier sich wieder Punkte bewahrheiten, die ja eben auch in dieser Fantheorie schon eine Rolle gespielt haben, bevor Dinge überhaupt bekannt waren. Eben das, wie du, das haben wir auch vorletztes Mal, glaube ich, irgendwann gesagt, dass die Shandor Mining Corporation und so, es wurde in dieser Fantheorie zum ersten Mal erwähnt. Und danach gab es dann die Bilder mit dem Symbol. Und es ist spannend, wie sich das alles gerade zusammensetzt und auffallend nah an dieser Fantheorie in Anführungszeichen dran ist. Also ich gehe langsam aber sicher davon aus, dass da, dass das nicht nur eine Fantheorie war, sondern dass da jemand tatsächlich zumindest gewisse Teile der Story verraten hat.
Ja, das. Also vielleicht hat ja jemand auch nur irrsinnig viel Glück, aber es ist halt immer unrealistisch.
Ja, eben. Ich meine, da waren jetzt mehrere Sachen dabei, die in dieser Theorie standen, die danach erst durch Bilder geleakt wurden. Und das fällt halt schon auf, finde ich. Und dass es dann noch gelöscht worden ist und der User ist ja, glaube ich, auch geblockt oder gesperrt. Ich weiß es gar nicht.
Nee, gesperrt ist er nicht, aber er hat sich für diesen Beitrag speziell angemeldet im Reddit. Und hat nicht geantwortet auf Nachfragen, wieso das so explizit geschildert ist und so. Und stattdessen war es halt auf einmal weg.
Ja, das
ist ein sehr, sehr seltsames Verhalten.
Das fällt auf alles.
Ja, also wenn jemand nicht irrsinnig viel Glück gehabt hat mit seiner Mutmaßung und sich wichtig machen will, dann ist das wirklich sehr verdächtig.
Genau.
Ja.
Nun gut, wir werden sehen.
Ich glaube ja nach wie vor, dass da irgendwas unter der Stadt schlummert, ein riesiges Wesen, und das dann am Ende rausbricht quasi, und dann hast du wieder dein großes Vieh am Ende wahrscheinlich.
Oder ja, gut. Es muss jetzt nicht so groß sein, aber wahrscheinlich wird es irgendwas in der Richtung werden. Ja.
Ja, mal schauen. Ein schlafender Slaw oder so.
Ja, ich hoffe, wenn es ein Slaw ist, dass er dann nicht wie in dem Videogame aussieht.
Das werden wir sehen. Im Videogame, wie gesagt, das war ja ein Jungslore. Der Erwachsene kann ja noch mal ein bisschen anders aussehen.
Stimmt. Und größer sein.
Ja, wobei der in dem Videospiel auch schon groß genug war. Also.
Ja, ich bin auf jeden Fall wie immer gespannt auf den Film. Und so langsam habe ich auch immer mehr Böcke auf den Film. Und ich möchte ihn jetzt langsam mal sehen, Leute.
Danny hat Böcke.
Ich habe Böcke.
So.
Ja. Ich freue mich auf Rust City. Ich freue mich auch auf den Moment, wenn bekannt wird, dass er Rust City heißt. Denn das haben wir ganz. Haben wir das schon erwähnt, dass er fast den Titel verraten hat? Ja, ne?
Ja, das haben wir erwähnt.
Mein
ja.
Gott. Ich bin schon so aufgeregt wegen des Themas heute. Bin ein bisschen nervös.
Ja, ich bin nicht nervös.
Das sagst du nur so.
Ich hoffe nur, dass ich dem gerecht werden kann, wobei mir viele geholfen haben, und den Leuten gerecht werden kann gleich.
Aber also wir geben unser Bestes.
Ja.
Gut, dann würde ich sagen, schleichen wir jetzt ins Thema der Woche rüber.
Gut.
Spectral Radio, Thema der Woche.
Das Thema der Woche, liebe Leute. Wir steigen heute mal in die Welt der Ghostbusters-Hörspiele ein. Und da macht es natürlich Sinn, wenn wir am Anfang beginnen und erstmal über die Kassetten sprechen von der Firma Karussell. Denn wer hat sie nicht gehabt als Kind?
Ich.
Ach komm, hör auf zu lügen.
Das ist ja gelogen. Nein.
Auf im Podcast zu lügen, die Leute merken das.
Ist das so?
Ja.
Meine erste Begegnung mit den Real Ghostbusters. Kassettenform nämlich.
Witzigerweise könnte es sogar sein, dass es auch meine erste Begegnung war. Zumindest gab es diverse Folgen, die ich zuerst als Hörspiel kannte.
Definitiv. Ich war einkaufen mit meiner Mutter. Ich weiß noch genau wo. Den Supermarkt gibt's schon gar nicht mehr. Und so im Kassenbereich war so ein Pappaufsteller. Und da standen halt ein paar Ghostbusters-Hörspiele. Und ich dachte mir, yay. Ich wusste noch nicht, dass das Hörspiele zu einer Zeichentrickserie sind. Ich kannte den zweiten Film und ich weiß nicht, ob ich dann direkt dort eine Kassette mitbekommen habe oder ob ich anschließend nochmal da mit meinem Taschengeld hingeradelt bin und sie mir geholt habe. Ich glaube, zweiteres. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich mich rechtfertigen muss, wenn ich mir irgendwas kaufe. Spar dein Geld. Also habe ich dann öfter im Geheimen dann später nochmal nachgekauft sozusagen, bin dann nochmal irgendwo hin. Ja, und das war damals die dritte Folge mit dem bösen Mann. War sehr, sehr ein toller Einstieg.
War glaube ich, auch meine erste Kassette.
Ja, super Einstieg in die Ghostbusters Hörspielwelt und in die Welt der Real Ghostbusters oder wie sie auf den Covern hießen, die echten Ghostbusters.
Gab es dafür einen Grund, dass man das bei den Kassetten eingedeutscht hat?
Nö, ich keine Ahnung. Wahrscheinlich einfach die Unterstellung, dass die Kinder nicht so gut Englisch können. Damit das klar. Weil es gab ja parallel von der Firma Europa auch Hörspiele zu den Filmations Ghostbusters.
Stimmt, ja.
Die ja tatsächlich auch, also vom Konzept her nicht so toll waren, aber liebevoll erstellt wurden. Das waren nicht nur Tonspuren. Aber von denen musste man sich natürlich abheben, indem man nochmal klar sagt, das sind die echten.
Ja, genau.
Ja.
Aber ich mag bis heute die alten Hörspiele auch sehr, sehr gerne. Und ich finde auch, manche Folgen wirken als Hörspiel besser als Trickfilmfolge.
Ja, auf jeden Fall.
Ich finde gerade Der böse Mann, wo du das gerade schon erwähnt hast, ist für mich das beste Beispiel, weil ich immer dieses Design mit diesen Ziegenbockbeinchen und so und diesem riesigen Kopf, ich meine, das wenn man sich das im Realen vorstellt, dann hat das schon was extrem Gruseliges und Erschreckendes, aber es wirkt halt als Zeichentrick nicht so. Und wenn man den nicht sieht, man hat allein nur diese Stimme in dem Hörspiel, finde ich das viel, viel erschreckender. Und das, was der Kopf gerade als Kind sich dann so zusammenspinnt, wie der wohl aussieht, finde ich viel erschreckender als das, was man irgendwie bildlich darstellen kann in einem Film oder einer Serie.
Das stimmt auf jeden Fall. Also gerade, das ist ein Paradebeispiel, wunderschön. Gerade bei der Zeichentrickfolge, die ich viel später gesehen habe, war ich natürlich im ersten Moment ein bisschen enttäuscht, als ich dann diese verrückte Figur gesehen habe. Ja. Und dann kam noch dazu, und das haben die gerne gemacht, zum Beispiel bei Sam Hain, in der Serie selbst sind die Stimmen nochmal nach oben gepitcht worden.
Ja.
Und das sind Sprecher gewesen, gerade beim bösen Mann, der Jürgen Kluckert, der auch Winston gesprochen hat in den Filmen, oder bei Sam Hain. Das sind unglaublich charismatische, tiefe Stimmen.
Ja.
Was haben wir denn hier? Ein wohlgenährtes Kleinkind.
Hände hoch, Geisterjäger! Und es ist halt natürlich viel, viel bedrohlicher, als wenn der dann irgendwie wie Papa Schlumpf klingt.
Ja, genau.
Ich weiß nicht, was sich dabei gedacht haben. Also natürlich weiß ich es, weil es im Original halt auch nach oben gepitcht war, aber das ist eine unglaubliche Verschwendung von diesen geilen Stimmen, die hier zum Einsatz gekommen sind, geilen Schauspielern.
Auf jeden Fall, ja. Gerade weil die ja ihre Stimmen geil auch irgendwie verstellen können und in Szene setzen können, deswegen braucht es dieses Gepitchte gar nicht. Also,
ja.
Echt schade.
Ja. Das ist so, ja. Und in den Tonspur-Hörspielen war es halt so, dass die Stimmen alle so geblieben sind, wie sie original halt eingesprochen haben auch.
Ja. Ja, schön. Es gab noch eine Folge, wo ich fand, dass die irgendwie für mich als Kind speziell auch, nee, sogar zwei fallen mir gerade ein, die für mich in der Trickfilmversion dann massiv verloren haben, weil ich eben das Hörspiel vorher kannte und mir das ganz anders und irgendwie meiner Meinung nach auch besser vorgestellt habe. Zum einen fand ich, die Ganovenjäger war so ein Fall, fand ich in der Trickfilm-Variante nicht so gut. Gerade dieser Boss, der Ganovenlord, den fand ich im Hörspiel von der Stimme her, den habe ich mir immer ganz anders und viel böser und cooler vorgestellt. Und den fand ich im Trickfilm einfach null beeindruckend. So. Mhm. Ich glaube, es war die Geister gehen zum Film mit den drei Geistern, die dann die Filmrollen bekommen sozusagen. Auch das fand ich als Hörspiel immer besser. Weil ich einfach zu den Stimmen andere Gestalten mir vorgestellt habe. Und ich fand sie einfach in der Trickserie so völlig überzogen und mir waren die viel zu silly.
Ja, das stimmt. Also Ganovenjäger, die finde ich so oder so doof.
Ja,
klar. Da finde ich tatsächlich die Zeichentrickversion ein bisschen besser, weil die ist auch sehr geil animiert.
Das zumindest. Auf jeden Fall, ja.
Aber bei der Serie war es ja so, viele Sachen sind sehr, sehr schön animiert worden, viele sind schlampig animiert worden. Und gerade diese Folgen, das ist zum Beispiel auch bei der Die Geister gehen zum Film, die ist nicht sehr, sehr schön animiert. Und bei solchen Folgen hast du dann einen Plus, wenn du dir das nur vorstellen musst.
Genau, finde ich auch.
Wo dich vielleicht irgendwie, wo du heute als Erwachsener halt dir das angucken kannst und kannst, oh nee, das sieht nicht mehr gut aus, das ist ganz schlecht gealtert optisch. Und man kann es sich aber noch anhören. Was ich ein bisschen schade finde, ist in der Kassettenversion, dass der Erzähler das manchmal so ein bisschen ins Alberne runterzieht halt irgendwie. Da merkst du, es ist so eine Mentalität dahinter und macht das jetzt für kleine Kinder.
Wobei ich fand den gar nicht so schlimm. Also eigentlich fand ich den ganz gut gewählt, so von der Stimme her und so. Ich fand, eigentlich hat er das ganz, ganz cool erzählt. Also fand ich jetzt nicht, dass der es sehr ins Lächerliche gezogen hat. Dabei kommt vielleicht auch immer auf die Folgen drauf an.
Es ist ja so, bei der Serie, da gibt es so viele Elemente, wo ich sage, das verstehe ich jetzt erst als Großer. So Anspielungen und so B-Ebenen halt. Und wo die Serie halt im Nachhinein von profitiert hat, weswegen ich sie mir heute noch angucken kann. Und das sind meistens die Sachen, die in der Hörspielversion rausgeschnitten wurden. Mhm. Weil, keine Ahnung, es waren halt nur Sprüche, haben jetzt nicht unmittelbar was zur Story beigetragen, aber
ja. Ja, man muss es ja halt auch irgendwie auf Kassettenlänge irgendwie hinkriegen, weil eine Story pro Seite ist ja dann auch nur begrenzt Zeit gewesen und man hat ja auch die Storys ein bisschen gestrafft dadurch, aber da sind natürlich viele Sachen dabei gewesen, da sind so Szeneperlen quasi oder Szenenperlen verloren gegangen.
Ja, also wenn Janine durch die Menge rennt und dann schreit, ey, lass deine Finger wo sie hingehören, das will ich auch im Hörspiel hören.
Ja gut, als Kind weißt du ja wahrscheinlich auch nicht so viel mit anzufangen.
Alter, dafür hätte es noch gereicht. Also.
Dafür hätte es noch gereicht. Hast du noch irgendwelche Hörspielfolgen, wo du sagst, die fallen als Hörspielvariante oder heben sich mehr hervor oder sind besser gelungen als die Trickfilmversion?
Also was mir einfällt, ist die Krimi-Folge. Das ist jetzt natürlich toll. Jetzt stelle ich mich hier bloß mit die Geisterjäger fahren zum Haus von Agatha Grisley, aus einem Kriminalroman. Ja. Und das ist so eine Folge, die wirklich im Hörspiel profitiert davon, dass du halt einfach nur die Schauspielerei hast, die bloße und die Komik. Und die ist auch unglaublich schlecht animiert.
Ja, die ist furchtbar. Und auch die Figuren sehen alle so übertrieben aus und so silly. Und das ist so schade, weil die Story ist richtig gut, finde ich. Also die gibt so viel her.
Und das ist, und wenn du halt nur die Geschichte hast und die anhören kannst, dann ist das eine vergnügliche Folge, eine vergnügliche Geschichte, aber mit dieser schlechten Animation, nee. Das ist immer so die Folge, die ich so hervorheben kann als Beispiel dafür, wo das Hörspiel besser sein kann. Oder eben halt auch die böse Mann-Folge. Das sind so die beiden, die ich mir dann rauspicke. Und sonst. Ich mochte die Version des Titellieds, die da zum Zuge gekommen ist. Diese kurze, am Anfang Eigeninterpretation. Erstmal fand ich schön, dass es überhaupt das Originaltitellied genommen haben und dann mussten sie es halt neu einspielen. Von der Party Service Band. Ich habe Zeit meines Lebens. Ich habe Zeit meines Lebens versucht, eine vollständige Version des Liedes von der Party Service Band zu kommen. aber es ist mir nicht gelungen.
Ich fand diese Version immer irritierend.
Ich fand's cool, weil das ist halt für mich mit auch eine der meiner nostalgischen Kindheitsversionen. Natürlich hat man gemerkt, das ist jetzt nicht das Original, aber es war was Eigenes. Und ich wurde früh genug damit konfrontiert, als dass das halt irgendwie heute für mich genauso ein Wert hat. Und es hat dieses, was mir damals gefallen hat, das startet irgendwie und du hörst diese Menschen schreien und applaudieren und so. Und das habe ich mir gedacht, ja, das ist cool. Und ich habe damals einen Kumpel gehabt und den habe ich so ein bisschen angesteckt mit Ghostbusters und da habe ich irgendwann mal später das Soundtrack-Album zum Film bekommen. Und das habe ich mir dann auf Langspielplatte und das habe ich mir dann auf Kassette kopiert und habe das dann mitgenommen. Und der hat zum ersten Mal das Originallied gehört, kannte nur diese Kassettenversion und hat gesagt, das Originallied ist scheiße. Und ich frage, wieso? Ja, weil du niemanden jubilieren hörst und klatschen und jubeln. Und ich konnte es ein bisschen nachvollziehen. Obwohl es ja wirklich sehr seltsam ist, der Typ, wie der das halt so singt. Ja,
klingt immer, als hätte er noch sein Essen im Mund.
Ja. Ja, ist ein bisschen. Er ist ein bisschen eigen, aber ich.
Aber das ist halt immer so dieses Ding. Man findet natürlich immer das besser, was man zuerst gekannt hat. Wenn ich diesen Song zuerst gekannt hätte, hätte ich den wahrscheinlich auch besser gefunden als die eigentliche Originalversion. Ja. Das ist halt immer so. Das womit du zuerst als Kind in Berührung kommst, das hinterlässt bei dir den bleibendsten Eindruck. Und alles, was danach kommt, das wird dann nicht mithalten können.
Mhm, das ist so. Ja, genauso gut wie viele Leute sagen, dass das Lied aus der Zeichentrickserie, das Intro, ist am besten. Beispiel. Ist viel besser als das Original.
Es wird sicherlich auch Menschen geben, die jetzt jung waren oder Kind waren, als der Reboot oder das Reboot ins Kino kam und den Fall Out Boy Song gehört haben. Die werden wahrscheinlich sagen, boah, ist der geil, der Song. Ja, das kommt halt immer drauf an, womit du zuerst in Berührung kommst.
Ja, keine Ahnung. Wobei der Fall Out Boy Song ja auch, der kam ja in der Mitte des Films. Am Anfang hast du ja noch das Original.
Ich möchte mich übrigens noch mal hier an dieser Stelle für diesen Fall Out Boy Song aussprechen. Zum einen, weil Fall Out Boy eine geniale Band sind und ich diesen Song so mag.
Ich mag den auch.
Egal, was die Hater sagen.
Ja. Ist mir ein bisschen zu hip, aber ich fand ihn trotzdem
cool. Ja, aber gerade das ist ja cool, weil es eben so zeitgemäß ist. Und das passt ja zum ganzen Film irgendwo. Hm. Ja, dann nicht. Weiter geht's. Hast du noch was zu den Hörspielen zu sagen, zu den klassischen Hörspielen?
Ja, das sind 30 Folgen. Ich hatte alle gehabt. Ich habe mittlerweile aber nur noch ein paar. Wenn ihr welche habt, die ihr nicht mehr braucht, schenkt mir die alle.
Schenkt mir die alle.
Ich habe sie mittlerweile als MP3 alle, aber das ist nicht dasselbe.
Herzlich willkommen beim Spectral Radio Marktplatz. Und mein Kater gibt mir recht, wenn er sagt, dass das dreist ist. ich glaube, ich muss den mal hier auf meinen Schoß nehmen. Hallo, komm mal hier. So, der moderiert jetzt mit. Miau. Felix, wie geht's dir heute? Ja, sag doch mal was.
Das wäre lustig gewesen, wenn er jetzt Antwort gegeben hätte.
Das wäre ja schade, dass er nichts gesagt hat. Gut, es gibt ja nicht nur diese klassischen Hörspiele, sondern, wie viele wissen, hat ja mein lieber Kollege der Timo hier, der mit mir diesen Podcast macht, ja auch eine eigene Hörspielserie ins Leben gerufen, vor vielen, vielen Monden, vor vielen, vielen Jahren.
Und schon ist er nicht mehr Co-Moderator, sondern Gast in dieser Sendung.
Richtig, denn jetzt ist der Part gekommen, wo das Ganze so ein bisschen umswischt und ich jetzt sozusagen wieder in der Rolle bin. Fühlst du dich auch gerade so wie in der ersten Folge, die wir gemacht haben?
Nee, aber ich merke schon, dass es schwieriger wird jetzt, wie das Grauen an mir hochklettert, weil ich halt nicht gerne so rede, also so schon unter uns, aber in dieser Öffentlichkeit, das ist, ich bin nicht jemand, der sagt, oh, guck mal, das habe ich gemacht, guck mal, hier, und das daneben auch.
Ja, das sollst du ja auch überhaupt nicht. Aber ich kann sagen, mir fällt das auch gerade schwer, weil das ist vielleicht auch eine ganz schöne Einleitung, weil ich da aus Zuhörersicht eben sprechen kann. Also ich kenne deine Hörspiele ja auch schon seit Jahren, weil ich ja das Forum und deine Seite eben auch schon seit vielen Jahren verfolge. Und für mich war das immer spannend, als wir uns so kennengelernt haben und ich dich zum ersten Mal wirklich normal sprechen gehört habe in unserem ersten Skype-Gespräch, weil ich dich eben als Dr. Egon Spengler kennengelernt habe und zum ersten Mal gehört habe. Und das war für mich irgendwie ein spannendes Gefühl so. Und ich tue mich halt jetzt gerade ein bisschen schwer damit, weil ich jetzt wieder so in diese Rolle verfalle. Jetzt muss ich als Co-Moderator und guter Freund zu dir sprechen, sondern jetzt muss ich als Moderator, als Interviewer und Zuhörer zu dir sprechen.
Ja, ich freue mich, heute hier zu Gast zu sein.
Timo, es freut mich sehr, dass du den Weg hierher gefunden hast.
Wusstest du, ein Grund, warum ich selber nie einen Podcast gemacht habe, also ich habe ja ein paar Gründe. Erstmal bin ich generell ein bisschen scheuer und im Podcast bin ich ja ich selbst. Und warum ich auch nicht gerne Videos hochlade, ist, weil genau aus dem Grund, weil ich will diesen Egon, den ich jetzt ein paar Jahre gemacht habe, nicht entmystifizieren. Mit meiner eigenen Person. Das war immer so ein Gedanke.
Aber wie kam es dann, dass du dann trotz allem gesagt hast, du machst den Podcast mit?
Ja, weil ich gerne über das Thema rede.
Guter Grund.
Das ist ja nicht der einzige Grund. Der andere Grund war ja, ich wollte es auch nicht allein machen. Und jetzt hat es sich halt angeboten, weil du die Idee gehabt hast. Dann bin ich halt damit aufgesprungen. Aber das war tatsächlich auch ein Gedanke. Es ist auch immer, wenn ich Leute getroffen habe, die zuerst meine Hörspiele kannten. Ich weiß noch, ich habe mal eine junge Dame getroffen im Comicladen in Frankfurt. Wir waren dort verabredet. Und die stand dann vor mir und sagte, oh, das ist voll komisch, weil du machst den Mund auf und dann kommt diese Stimme raus. Mhm. Und
ja, das ist wirklich so.
Und ich denke mir dann auch, auf der einen Seite ist es irgendwie charmant und cool und ja, ist auch schön. Auf der anderen Seite denkt man sich, oh, hoffentlich entmystifiziere ich das da, was ich da jetzt gemacht habe, nicht mit meiner eigenen langweiligen Person.
Ja. Also ich kann sagen, der Timo ist gar nicht langweilig, im Gegenteil.
Stattdessen ist er tatsächlich penetrant, wenn man ihn etwas länger kennt.
Das ist auch gut so.
Ja. Okay.
Das ist lustig. Nee, ja. Ich würde sagen, steigen wir mal so ein bisschen in die Historie ein. Wie kommt man darauf, dass man sagt, man macht zum einen eine eigene Hörspielserie und Punkt zwei, wie kommt man darauf, dass diese Serie an die alten Hörspiele anschließt? Und war dir früher schon bewusst, dass das tonal, oder war das beabsichtigt, dass das tonal so ein bisschen anders wird als die klassischen Hörspiele, oder hat sich das von allein eingestellt?
Ja, viele Fragen auf einmal.
Ja, weil die alle so ineinander greifen.
War mir das bewusst, dass das tonal ein bisschen anders ist? Jein. Also das sollte tatsächlich am Anfang viel näher an den Kassetten, an der Kassettenserie ran sein, weil wir wollten nicht diese. Das war ein sehr, sehr, sehr bescheidenes Projekt am Anfang. Und da wollte man nicht sagen, boah, guck mal, das sind wir jetzt hier, bam. Sondern es war eher so eine Verbeugung vor dem Original. Mhm. Und da gab es halt 30 Kassettenfolgen. Und da haben wir gesagt, okay, dann erzählen wir das weiter, weil wir das so cool finden, und setzen damit Folge 31 an. Und meine ersten Designs, die ich gemacht habe für die Cover damals, die schlossen auch tatsächlich, also es waren natürlich CDs, das war klar, dass wir keine Kassetten mehr machen, aber vom Layout war das halt genauso wie diese alten Kassettendinger. Da hast du halt irgendwie oben drüber Ghostbusters vor schwarzem Hintergrund mit dem Logo oben drüber und dann Titelnamen und unten drunter rot eingerahmt halt das eigentliche Bild. Und dann kam später, ich hätte noch viel früher ansetzen müssen. Dann kam später der René dazu, mein Kumpel René, der halt auch Grafikdesigner ist, der es gelernt hat und gesagt hat, nee, das können wir so überhaupt nicht machen. Und der hat dann irgendwie was entworfen, einen ersten Entwurf, auf dem heute auch noch alles basiert, grob. Und das war direkt viel schöner. Und dann habe ich gesagt, okay, das müssen wir jetzt so machen. Das ist ein bisschen was Eigenes. Ja. Und überhaupt die Idee, Hörspiele zu machen, kam damals, ich habe ja immer schon Geschichten erzählt, so in den 80er Jahren in meiner Kindheit und frühe 90er habe ich Comics gezeichnet. Dann irgendwann hatte ich meine Videokamera und habe ich dir erzählt, ich habe angefangen, meine Fanfilmchen zu drehen. Und der letzte Fanfilm, den ich gemacht habe, der ist mit so einem großen Aufwand, haben wir den irgendwie über 5-6 Jahre gedreht. Und wie das halt so ist, wenn du viele Leute begeistern willst und die sind dann auch dabei und dann musst du den Leuten aber hinterher rennen und dann zieht sich alles und dann hat der auf einmal, war beim Friseur gewesen, du musst wieder 3 Monate warten, bis du wieder weiter drehen kannst und so. Und ich bin aber dran geblieben, habe gesagt, das Projekt ziehe ich durch bis zum Ende und wir wollten das mit fetten Computereffekten machen und alles. Und ich habe dann jemanden kennengelernt, der hat gesagt, ich kenne denjenigen, der die Tricks gemacht hat bei Die Mumie, also bei dem Kinofilm Die Mumie mit Brandon Fraser.
Okay.
Oh. Und ich so, yeah, geil. Und wurde dann, ja, dann haben wir uns nochmal getroffen und er hat mir erzählt, ja, der ist jetzt leider gestorben, der kann die Effekte nicht mehr machen. Da habe ich gesagt, ja, scheiße, dass er gestorben ist natürlich. Und naja, wie gesagt, wir haben uns ewig an diesem Film aufgehalten, mit großer Freude und großem Enthusiasmus. Und es war aber, wir waren ein Quäntchen zu früh. Mittlerweile kann man ja am Computer zu Hause alles Mögliche machen. Du kannst ja irre beeindruckende Sachen videotechnisch gestalten, halt auch sehr auf professionellem Niveau. Wir waren aber ein Quäntchen zu früh da. Das war halt noch nicht so gut möglich. Und wir haben uns halt auch ein bisschen übernommen, was unsere Kompetenzen angeht, in puncto Filmstemmen halt. Und was dann fertig wurde, du hast es ja mal gesehen. Ich habe es dir gezeigt, wenn ich mich recht entsinne. Ja, ich habe es dir gezeigt. Also man kann viel über den Film sagen, aber es ist kein objektiv guter Film geworden.
Aber es ist ein trashiges Kunstwerk.
Ja gut, und Kunst kann man alles nennen. Auch meine ersten Filme, die ich als Kind irgendwie gedreht habe. Und ich habe dann gesagt, boah, ich habe mich jetzt 6 Jahre an dem Film aufgehalten und 6 Jahre verschwendet, das mache ich jetzt nicht nochmal. Das ist jetzt ein Hobby, das frisst mir zu viel Zeit. Da kann ich nicht so effektiv arbeiten. Aber ich habe immer noch diesen Drang, kreativ zu sein. Das lasse ich jetzt bleiben. Und ich habe den Film fertig gemacht und auf der Premiere, der hatte Premiere, geplant war, wir wollten uns ein Kino mieten. Im Endeffekt war es eine Garage bei Freunden. Und an dem Abend habe ich halt noch dem René, der dann später auch der Ray werden sollte, habe gesagt, hier, pass auf, ich habe eine Idee. Ich mache Hörspiele. Weil zu dem Zeitpunkt kam auch so ein neuer Hörspielboom auf. Es gab neue John Sinclair Hörspiele.
Ja, stimmt, sie kamen auch. Die
wurden zeitweise sehr, sehr populär. Die sind sogar Albencharts gelandet am Anfang und so. Und die haben eine riesige Hörspielwelle ausgelöst, eine Blase, die mittlerweile auch wieder geplatzt ist und sich ein bisschen nach unten gesundheitlich korrigiert hat. Aber dadurch waren halt Hörspiele irgendwie so, ja, die schwangen so durch den Äther, sag ich mal. Und habe ich gesagt, warum nicht Hörspiele? In den Hörspielen kannst du alles behaupten. Das hat Oliver Rohrbeck mal schön gesagt. Ja, zum Beispiel, ich laufe hier an dem Hafen lang, da steht ein riesiger Luxuskreuzer. Im Film muss ich diesen Luxuskreuzer zeigen. Im Hörspiel kann ich einfach behaupten, dass der da ist und dann hörst du ein
Ja, stimmt.
Und ich kann viel effektiver, viel schneller kreativ sein und viele Geschichten erzählen. Eine ganze Serie stemmen vielleicht. Und das war so der ursprüngliche Gedanke, wo wir dann gesagt haben, okay, yay, ja, das machen wir.
Jetzt!
Der Strahl kam aus dem Nichts, traf Marie Laveau. Winston spurtete durch das nun offene Tor und setzte zu einem zweiten Schuss an. Wütend stieß die Hexe Kelly in die Ecke.
Das kommt davon, wenn man die eigenen Henker um Hilfe ruft, Großmutter.
Ich hoffte, ihr Narren würdet hier euer Ende finden.
Falsch gedacht.
Winston nahm die Hexe nun mit geballten Bosonensalven unter Beschuss. Die Energieladungen schlugen wie kleine Granaten ein. Doch die Alte wand sich nun wie ein flinkes Insekt mit fettigen, langen Haaren und einem verdorrten Gesicht, das das wahre Alter Marie Laveau spiegelte an den Wänden entlang.
Kannst du mal stille halten?
Winston, der Sarkophag!
Das Spiel ist aus!
Der Schuss schlug mit voller Wucht ein. Von Marie Laveau, der Zweiten, dem toten Mädchen und dem Sarg blieb nichts über.
Gib auf und sei froh, wenn wir dir nicht noch eine Rechnung schreiben.
Ich mag verloren haben, aber das wird dir nichts nützen.
Du Narr!
Lass mich runter!
Die Hexe schwoll zu unnatürlicher Größe heran. Mit einer blitzschnellen Aktion hatte sie Winston am Hals gepackt und riss ihm mit der anderen Hand den Protonenstrahler vom Rücken.
Das kannst du nicht tun. Ich bin die Reinkarnation von Shimbuku. Das hast du selbst gesagt.
Aber deine nächste Reinkarnation solltest du besser planen.
Ich muss dazu sagen, auch für die Zuhörer, ich bin kein professioneller Interviewer, deswegen entschuldigt bitte, wenn meine Fragen vielleicht manchmal ein bisschen unstrukturiert sind oder an der falschen Stelle gestellt werden, aber ich versuche zumindest so ein bisschen Struktur mit reinzubringen.
Du machst das toll.
Dass du das sagst, war klar. Nee, ihr habt ja dann direkt mit einem Vierteiler erstmal losgelegt und was ich mich immer gefragt habe, war, wie kommt man darauf, direkt mit so einem Mammutprojekt loszulegen? Ich meine, eigentlich kenne ich das so, dass man erstmal so eine Art Teststory bringt oder ihr sich eben was Kleines überlegt. Wie kommt sowas zustande, dass man sagt, wir machen jetzt eine eigene Hörspielserie und fangen direkt mal mit so einem Mammut-Vierteiler an?
Gar nicht. Es ist natürlich ein Vierteiler, aber wenn du dir die erste Folge, unsere 31, anhörst, die steht ja auch für sich. Und dann erst ab der Folge 32 habe ich dann gesagt, oh, jetzt mache ich mal eine längere Storyline irgendwie, einfach weil es geht. Und ich verbaue noch Sachen, die wir jetzt schon angeschnitten haben. Und das merkt man auch. Also ich finde diese ersten die ersten 10 Folgen eigentlich nicht wirklich gut. Das ist für mich ein totaler Testlauf. Das höre ich auch raus, weil du bist natürlich, wenn du das irgendwie 15 Jahre gemacht hast, bist du ganz woanders als ganz am Anfang. Und was relativ schnell klar war, dass es halt irgendwie so einen kleinen roten Faden haben sollte, dass das aufeinander aufbaut. Einfach weil ich das in modernen, und ich habe wirklich versucht, das wie so eine moderne amerikanische Fernsehserie zu sehen. Nur, dass es halt zum Hören ist. Einfach aus praktischen Gründen, weil ich keine Fernsehserie stemmen kann. Das war irgendwie so das Konzept. Also weg von diesen Einzelfolgen, die wir so in den 80er Jahren hatten, weil es muss einfach nicht sein. Wir können jetzt viel mehr wagen und die Figuren entwickeln und so. Und das war damals, als das entstanden ist, da gab es ja auch nichts. Wir dachten gerade, wir kriegen eine neue Comicserie, wurde dann aber nichts draus. Und dann saßen wir wieder im Nichts. Und ich habe gedacht, boah, ich habe aber das Bedürfnis, auf neue Folgen zu erleben, neue Geschichten mit meinen Helden. Und das macht aber keiner, also muss ich das machen. Und dann hat sich's halt angeboten, das einfach zeitgemäß zu machen, dass das aufeinander aufbaut. Ja.
Ja, ihr habt's ja auch, oder du hast das ja tatsächlich auch so ein bisschen in die moderne Zeit auch übertragen, ne? Also
Ja, es ist immer so ein bisschen, man macht diesen Schritt nicht ganz konsequent. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, das spielt im Jahr 2019. Ich schummel halt manchmal ein bisschen. Manchmal holt man die Leute ein bisschen zurück, indem ja so ein bisschen 80er-Jahre-Mucke im Hintergrund läuft. Aber dann haben sie auch wieder ein Mobiltelefon. Ich achte halt drauf, dass gesagt wird Mobiltelefon, weil Mobiltelefone gab es halt früher auch schon. Die waren halt riesig groß und schwer, aber.
Aber ich finde das schön. Das schafft nämlich genau das, was, finde ich, eigentlich der neue Film auch machen müsste, nämlich das Ganze möglichst zeitlos zu halten. Und das, finde ich, gelingt hier immer gut, weil man kann das nie festmachen auf, wie du schon sagst, auf ein bestimmtes Jahr, wo jetzt diese Story spielt. Und das finde ich halt super.
Also ich glaube, das Zeitgemäßeste, diese eine Ausnahme ist, wir haben eine Folge, die dreht sich um Social Media, um Facebook eigentlich. Also es wird nicht Facebook ausgesprochen, sondern bei uns heißt es Friendbook. Deswegen, das waren auch meine kleinen Anspielungen in den letzten Podcast-Folgen auf mich selbst. Ich bin ja so toll, ich muss auf mich selbst anspielen. da ging es darum, dass das Leute halt irgendwie teilweise vor im Computer vereinsamen. Mhm. Also ich kenne das bei ganz vielen Gesellen so in meiner Altersklasse halt. Leute, die ja, weiß ich nicht, den ganzen Tag nur noch im Facebook sitzen und du schreibst denen halt irgendwie was, ja, und es kommt sofort eine Antwort und dann habe ich gedacht, naja, das müsste man mal irgendwie behandeln und das ist dann irgendwie so ein Dämon, der online haust und die dann Leute zu sich holt, mhm, halt. Und das haben wir dann Friendbook genannt. Und das war, glaube ich, das ja, was am meisten so in unsere Zeit gehört. Aber das ist auch eine späte Folge, das war Folge 59 und ich habe auch immer gesagt, dass die Figuren auch älter werden sollen. Also die Jahre vergehen auch tatsächlich, mhm, in der Serie. Wir werden älter. Von daher, das fand ich immer schade bei Zeichentrickserien oder bei, ja, Comic, wenn ich Comics lese, halt, dass die Figuren immer gleich alt bleiben und da ist halt nicht wirklich eine Entwicklung. Und da habe ich habe hier halt alle Freiheiten, weil ich halt keine Auflagen von oben habe. Außer meine eigenen, die ich mir mache. Das ist viel interessanter. Jemand ist halt mit, weiß ich nicht, mit 40 an einem, das merke ich jetzt, bin jetzt 40. Als ich damit angefangen habe, war ich, die ersten Gedanken, da war ich, keine Ahnung, 24 oder 23, die ersten Gedanken an diese Hörspielserie. Und ich bin eine andere Person und ich versuche das irgendwie mit einzubringen. Die Leute entwickeln sich halt weiter.
Ja, man merkt das ja auch stark, ja, in deiner Serie. Die hat sich ja genauso weiterentwickelt. Das Witzige ist ja, dass man das gerade in den, ich sag mal, in den ersten Folgen, also ab der Nummer 1 hört, weil die sind ja später erschienen. Du hast ja, wie gesagt, mit der Nummer 31 losgelegt. Und wie kam das denn zustande, dass du gesagt hast, du machst jetzt quasi auch die vorherigen Nummern nochmal?
Naja, wir haben halt damals ganz demütig angefangen als Fortsetzung der Kassettenreihe und in kleinem Maße und sind dann aber irgendwie immer größer geworden und halt auch besser und die Leute, mit denen ich das gemacht habe, die haben halt auch viel Herzblut da rein investiert und sind immer besser geworden, besser. Und irgendwann hat man halt gesagt, naja, eigentlich stehen wir schon so ein bisschen für uns. Mhm. Und ich will jetzt nicht arrogant wirken, aber eigentlich haben wir es gar nicht mehr nötig, uns jetzt irgendwie was fortzusetzen, was ganz früher mal gewesen ist, was tonal auch mittlerweile ganz anders ist. Also in den allerersten Folgen, bei den Hörspielkassetten zum Beispiel, Folge 30, da gibt's, das ist die Geschichte mit dieser Riesengeranie, mhm, in New York. Und in einer unserer ersten Folgen, 31 oder 32, sagt Janine hier, da sind irgendwelche Resterscheinungen von eurer Riesengeranie. Also da ist wirklich, schließen da wirklich genau an. Aber vom Stil her waren wir relativ schnell weg von diesem Cartoonverse und mehr so wir waren eher die Film-Ghostbusters. So ein, mhm, bisschen. Also in dem Sinn, dass wir sagen, wir behandeln auch Themen für Erwachsene. Die Ghostbusters müssen auch ihre Steuererklärung machen und was weiß ich, und die führen Beziehungen und müssen da irgendwie das Auf und Ab von Beziehungsstress durch. Also all das, wo die Autoren der Zeichentrickserie sagen mussten, da können wir nicht so drauf eingehen, weil es ist halt nach wie vor eine Kinderserie. Mhm. Ja. Und also vom Ton haben wir uns relativ schnell unterschieden und dann haben halt auch viele Leute gesagt, wo sind eigentlich eure ersten 30 Folgen? Ich verstehe das nicht. Wenn ich dann hier auf die Seite gehe oder wir haben ja auch die Hörspiele als CDs rausgegeben. Ich hätte gerne erst 30 Folgen. Und dann sage ich halt immer, ja, wir setzen dieses alte Ding fort. Und das ist immer so eine Hemmschwelle. Weil die Leute denken dann, oh, muss ich mir diese alten Dinger dann irgendwie besorgen? Und dann irgendwann habe ich halt mich mit meinen Sprechern halt, mit meinen Freundin, kann ich sagen, besprochen, habe gesagt, hier, wie schaut's aus? Wir könnten da jetzt nochmal von vorne starten und dann quasi diese Lücke nach oben schließen. Aber da müssen wir uns jahrelang binden und alle so, yay, machen wir das.
Yay.
Ja, es war 2012, dass die Entscheidung gefallen ist.
Wahnsinn.
Weiß ich noch.
Dann hast du dich direkt zu deinem sechsten Geburtstag, zu deinem Geburtstag 2013 am 6. Oktober direkt mit der ersten Folge beschenkt.
Sehr, ja, schön. Also die ersten beiden, Episode 1 und 2, das ist dann halt nochmal die Filmgeschichte, damit wir es halt wirklich für jeden neu erzählen. Und das war halt so ein Gedanke, weil dadurch, dass Ghostbusters, als wir angefangen haben, gar nicht mehr so populär war. Das war halt eher so eine Subkultur. Mittlerweile ist es ja wieder im Mainstream angekommen, ja. Aber es war so eine Subkultur und viele Leute, die sind gar nicht mehr mit den Filmen aufgewachsen, jüngere dann halt, und kannten die Zeichentrickserie nicht, weil das nur eben auch schon 2 Jahrzehnte her war. Und also da bin ich halt ein bisschen stolz, weil es gibt halt ein paar Leute, die halt sagen, boah, Ghostbusters ist für mich diese Hörspielserie. Und wenn ich an die Figuren denke, dann denke ich an Renés Stimme oder an ja. deine Stimme oder an die anderen halt. Das macht mich ein bisschen stolz. Und dann haben wir halt von vorne angefangen und ich habe gesagt, okay, dann ziehen wir es auch ganz durch und ich erzähle die Handlung des Films nochmal, aber da wollte ich halt nicht 1:1 nacherzählen, sondern ich habe das originale Drehbuch genommen von Dan Aykroyd, Harold Ramis und habe das halt 1:1 dann nochmal übersetzt und auch die rausgeschnittenen Szenen mit reingenommen, damit ich sage, für diejenigen, die halt den Film kennen, also die meisten halt auch, natürlich ist es dann irgendwie zumindest eine eigene Version, die auch nochmal was Neues zu bieten hat und nicht nur eine bloße Nacherzählung. Und von da an haben wir dann halt quasi weitererzählt, teilweise mit Neuinterpretationen von populäreren Geschichten, die es schon gibt und teilweise auch eigene Sachen. Das ist alles verbunden so mit einem roten Faden.
Ich finde das ja auch total schön, dass ihr diesen Ort Chicken Ripper mit eingebaut habt, der ja auch immer mal wieder eine kleine Rolle gespielt hat. War ja der Platz, wo Janine zum ersten Mal, oder wo sie zuerst gearbeitet hat, bevor sie zu den Ghostbusters gekommen ist. Und ich finde das schön, das ist auch immer so eine kleine Konstante und ist ja auch irgendwie, spricht das auch wieder für euren eigenen Stil und das fand ich auch schön, dass man da diesen Ort noch gehabt hat, wo sie alle quasi zusammengekommen sind mit der Sekretärin.
Ja, also Chicken Ripper, den gab es vorher schon, den hatten wir in Folge 46 zum ersten Mal. Folge 46, da ist, ich glaube, das ist aus einer Not entstanden, weil wir sind da an die Stimme von Alyssa Milano rangekommen aus der Serie Charmed, zauberhafte Hexen. Und die deutsche Stimme ist Dasha Lehmann oder Dasha Schmidt-Voss mittlerweile. Die Tochter von Manfred Lehmann, der die Stimme von Bruce Willis ist. 20% auf alles, außer Tiernahrung. Und die hat halt in dieser Serie Charmed die Figur Phoebe gespielt. Mhm. Und wir sind an die, damals war die Serie ja noch viel aktueller als heute. Und da sind wir irgendwie an die Stimme gekommen, halt, weil ein Kumpel von mir halt auch professionell Hörspiele geschnitten hat. Und der hat halt immer mal einen prominenten Synchro-Sprecher oder Star bei sich gehabt oder zugeschaltet gehabt. Mhm. Und dann hat er am Ende immer noch mal gesagt, hier, ein Freund von mir macht diese Hörspiele und wär das in Ordnung, wenn du da irgendwie einen kleinen Part sprechen würdest? Und die sagen alle ja, weil die sind alle toll. Sind alle super genial entspannt. Also diese ganze professionelle Synchronszene, die sind toll. Es gibt natürlich auch ein paar Ausnahmen, aber die meisten sind toll. Und der hat halt gemeint, hey, ich habe hier Dasha Schmidt-Voss im Studio und kann die irgendwas sprechen? Und ich scroll so durch mein Skript durch und denk so, da ist nichts. Ja, dann gehen die eben noch mal kurz ins Fastfood-Restaurant und besprechen sich da. Dann kommen die halt vorne an die Theke und dann steht halt genau diese Figur, Phoebe aus der Charmed-Serie und sagt, hey, hallo, und ist dann noch so eine kleine Anspielung und lange Rede, kurzer Sinn, dann gab es diesen Chicken Ripper und ich fand das irgendwie eine lustige Location. Und dann habe ich mir später gedacht, naja, vielleicht kommt ja Janine auch daher, vielleicht haben sie die, weil das hast du ja im Film nicht gesehen, wo die hergekommen ist, die war auf einmal da.
Ja, eben.
Und dann besprechen sich unsere Helden dann quasi in der ersten Folge und planen ihre Unternehmung, ihre Geisterjägerfirma und sitzen dann halt in diesem Fastfood-Laden und Janine ist dann da eine Bedienung.
Ich finde sie übrigens auch hervorragend gesprochen in eurer Serie und ich finde sie auch so eigen hier. Also ich finde, eure Janine hat nicht so viel mit der Zeichentrick- oder der Film-Janine zu tun. Also das spricht ja auch für euer Fan-Hörspiel. Aber ja. Es ist halt inzwischen, gehört das so dazu und es ist so vertraut. Und das finde ich bei allen euren Figuren. Also die sind alle sehr eigen interpretiert.
Ja, das ist, ich finde Janine noch am besten, also noch am nächsten. Also das ist unsere Bianca, mit der bin ich schon seit keine Ahnung, 20 Jahren befreundet. Und die kam auch so organisch da rein, weil die ja vorher noch dabei war, als wir den Film gedreht haben, unmittelbar vor dem, vor dem Hörspielprojekt. Und dann habe ich mir halt gedacht, okay, die Janine im Cartoon, wir waren ja natürlich näher am Cartoon dran, stimmlich alle, die hat so eine, ja, schon eine schrille Stimme. Es ist natürlich eine andere Stimme, aber schon irgendwie ein bisschen schriller. Auch ich kannte ja auch das Original. Und da habe ich gedacht, ja, es passt ein bisschen. Also auffällig ist sie auf jeden Fall und die kann das auch machen. Und die hat das brillant gemacht. Ja. Und das ist wirklich, dass sie sich ein bisschen die Rolle auch zu eigen gemacht hat. Das merkst du halt so, wenn jemand am Anfang schreibst du noch die Figuren, so die ersten Folgen. Und dann irgendwann weißt du, wie die Leute sprechen und wie die Leute sind. Und du bist ja mit den Leuten auch befreundet. Und immer mehr von den Personen selbst schleicht sich da rein. Ja, und bei ihr ist das glaube ich, so ein Paradebeispiel. Mhm. Bei uns Jungs ist es halt so, am Anfang, mittlerweile gibt es eine riesige Amateur-Hörspielszene. Es ist nicht schwer, Leute zu finden, die irgendwas für dich sprechen oder so, weil viele haben da halt irgendwie hobbymäßig das Bedürfnis, so in der Richtung was zu machen. Das gab es aber noch nicht, als wir angefangen haben. Und deswegen musste ich diese Rollen, die Hauptrollen musste ich mit Freunden aus meinem Freundeskreis besetzen. Und wir sind natürlich alle keine Schauspieler. Und aber mittlerweile, also das Gute erstmal, wenn du es mit Freunden besetzt, ist, dass die halt bei dir bleiben. Ich mache das jetzt 15 Jahre lang und das sind immer noch dieselben Leute, die das sprechen. Also da möchte ich mich auch nochmal bedanken. Das ist, allein kann ich gar nichts machen. Das sind die Leute, die sind so toll. Also René ist der Beste und der Dennis, der unseren Winston spricht, ist der Beste und Björn, unser Erzähler und eben Bianca, die Janine und gut, Peter hat mal gewechselt, das macht jetzt der Tom Westerholt, der ist Radiomoderator, der macht das nun auch schon 6, 7 Jahre, glaube ich, auch sehr schön und eigen auf jeden Fall.
Ja, sehr.
Ja, aber ist so ein Wiedererkennungswert,
ja, weißt du? Ja, auf jeden Fall,
und,
ja.
Was ich ganz oft gehört habe, ist halt am Anfang, dass die Leute gesagt haben, ja, ich kann eure Stimmen nicht so recht auseinanderhalten. Das ist am Anfang, weil wir alle junge Männerstimmen haben und auch nicht so weit so, wir sind natürlich nicht so charismatisch, wir sind keine Schauspieler. Aber man gewöhnt sich so dran und irgendwann funktioniert es halt doch. Und wir sind halt gleichzeitig auch ein bisschen besser geworden und ein bisschen besser aufeinander eingespielt. Der eine weiß, wie der andere spricht und ich weiß besser, wie ich es zusammenschneiden muss. Aber ich glaube, Janine ist auch, ich würde sagen, fast meine Lieblingsfigur.
Ja, auf jeden Fall ist sie relativ weit oben dabei. Und ich finde, man hört ja auch raus, dass du anscheinend großen Spaß hast, Geschichten mit den weiblichen Figuren zu schreiben. Also
ja.
Die Dialoge sind immer sehr gewitzt und man merkt ja auch, dass es alles so, das ist ja auch so ein Punkt, weil du hast das, glaube ich, mal als Bühnendeutsch bezeichnet. Mhm. Das ist ja bei euch auch nicht immer so streng gegeben. Und ich finde das gerade cool, weil das oft ein Problem ist, wenn du ein Hörspiel hast, wo halt perfekt gesprochen wird. Nimmst du oft Figuren nicht die Rolle ab und es klingt halt immer so gestelzt. Und das ist bei euch halt, dadurch, dass ihr auch keine professionellen Sprecher in dem Sinne seid, finde ich, wirkt das alles noch ein bisschen lebendiger. Und war das beabsichtigt, dass du das jetzt zu Anfang gesagt habt, das muss irgendwie relativ normal klingen, oder war das Mangel an Fähigkeiten früher noch?
Das würde ich dir gleich beantworten. Ich wollte noch mal was zu den weiblichen Rollen,
ja,
sagen.
Ja, gerne.
Und zwar, also du hast ja gesagt, die Janine-Figur jetzt zum Beispiel, die ist halt nicht, das ist keine Kopie von der Zeichentrickfigur. Aber im Film hast du ja relativ wenig von ihr gesehen und im Zeichentrick war sie halt, okay, schlagfertige Sekretärin und saß halt hinterm Schreibtisch und der Fokus war auf den männlichen Figuren. Und dann, wenn du eine Serie draus machst, wo du sagst, ich möchte aber eigentlich Leute wie mich ansprechen, das heißt älter gewordene Fans, ja, die vielleicht jetzt eher so die Filme gucken würden. Und dann guckst du halt, wie war die Figur und versuchst es zu übertragen. Und bei der Janine habe ich halt gemerkt, das ist halt einmal der Einfluss aus der Zeichentrickserie. Also wenn ich sie jetzt mir visuell vorstelle, dann lande ich bei der Zeichentrickfigur und denke mir dann halt, wie konnte diese Person sein Leben in ihrem tatsächlichen Leben erstmal um ihre berufliche Situation, jeden Tag da in der Feuerwache? Wie wäre die Figur, wenn sie halt eben nicht einer Kinderserie entsprechen würde? Wie würde sie sich verhalten, würde sie sich ausdrücken? Das gilt, ich mache jetzt als Beispiel an der Janine fest, aber es gilt auch für alle anderen. Und dann ergibt sich dann sowas. Dann gibt die Sprecherin noch ganz viel von ihrer Persönlichkeit damit rein und beeinflusst den Verlauf der Entwicklung der Figur. Und dann sind es noch zwei andere populäre Figuren gewesen, die das beeinflusst haben. Und zwar einmal, weil ich das immer fand, das ist so eine ähnliche Situation, habe ich immer an Penny gedacht, an Big Bang Theory. Weil auch sie eine, ich sag mal jetzt, eine normale Person ist, die im Kreise von ein paar Vollnerds irgendwie, die brillant sind in dem Gebiet, was sie da tun, aber nicht in dem realen Leben, sage ich jetzt mal. Das ist irgendwie so ein bisschen vergleichbar. Mhm. Und da kam ganz viel Einfluss von Penny. Und dann später, Ray hat diese Freundin Elaine, die ist auch aus der Zeichentrickserie, der Flügelpuma, da ist sie die verflossene Jugendliebe quasi. Mhm. Und bei uns ist sie dann halt wieder regulär dazu gekommen. Und die interagiert dann irgendwann etwas mehr mit Janine. Und die Interaktion zwischen denen ist ein bisschen beeinflusst von Two Broke Girls.
Ja, sehr schön, ne?
Also das habe ich immer gerne geguckt. Ja. Und ich finde das halt, auch mittlerweile gibt es so viele Serien. Und das ist halt eine davon, wo du schlagfertige, coole Mädels hast halt. Und das finde ich total toll, dass das sind halt so Sachen, die ich früher nicht gesehen habe, weil früher waren Frauen immer, die mussten immer nur gerettet werden und das letzte Wort hatte immer der Held und auch noch damals in den 80ern, wo es halt alles hergekommen ist. Und mittlerweile kann man das halt anders machen und dadurch, da ist diese neue Dynamik her, das sind so die Einflüsse für die Janine-Figur. Das wollte ich dazu noch sagen. Und das andere war, was hattest du gefragt?
Ja, das habe ich jetzt schon wieder vergessen.
Das war auch so toll. Spul mal zurück.
Spul mal zurück? Ja.
Ja.
Nee, kriege ich gerade nicht mehr zusammen.
Nein, aber ich wollte unbedingt was dazu sagen. Das war ja so toll.
Ja, was hatte ich denn gefragt? Ich hatte die Mädelsfiguren angesprochen. Mädelsrollen. Ja. Und dann...
Dann kam die eigentliche Frage, ja, wo ich gesagt habe, das beantworte ich dir
keine
gleich.
Keine Ahnung, das war wieder was mir spontan so einfiel, was ich gar nicht geplant hatte, was ich fragen wollte.
Total gut, dann frag mich was anderes.
Frag mich was anderes. Wie darf ich mir denn eigentlich so die Entstehung von so einer Hörspielfolge vorstellen? Sitzt der Timo da wochenlang in seinem Keller und mit einem Rotwein und sperrt sich ein und zermartert sich das Hirn? Oder fließen die Ideen nur so aus dir heraus? Oder wie entsteht so eine Story einer Hörspielfolge?
Rosé, nicht Rotwein. Okay.
Das tut mir leid.
Ich sitze abends, wenn alles optimal ist, in meiner Küche am Tisch und höre mir klassische Musik an und dann mein Geist fängt an, sich Bilder zu ersinnen. Und dann fange ich an zu schreiben. Das ist so die bestmögliche Situation. Und dann am besten ist, wenn man nicht früh raus muss und dann kann man bis tief in die Nacht schreiben. So habe ich das jahrelang gemacht. Mittlerweile ist es ein bisschen schwieriger, weil es sich halt nicht mehr so ergibt. Und du kannst es halt auch irgendwie nicht erzwingen. Also das ist die Muse kommt in den unmöglichsten Situationen. Da bist du halt gerade, weiß ich nicht, besuchst meinen Winston-Sprecher unten am Bodensee. Wir fahren halt mit der Fähre über den Bodensee und die Atmosphäre ist schön und der Wind geht dir durch die Haare und auf einmal denkst du dir, oh, geil, und jetzt habe ich eine Geschichte mit einem See. Und kann ich aber nichts mit anfangen, weil wenn das passiert, muss ich mich sofort hinsetzen, anfangen zu schreiben. Geht aber in der Situation nicht und das ist schwierig. Das, ja, es muss halt alles stimmen, sonst kann ich nicht kreativ sein. Und es gab schon Situationen, ich habe eine Geschichte gehabt, Folge 35, das war eine kleinere Geschichte, nachdem wir diesen Vierteiler hatten mit einer Weltuntergangssituation, habe ich gedacht, jetzt eine kleine Geschichte, da ging es darum, dass Ray und Elaine Urlaub machen in einem kanadischen Bergdorf. Und oben auf dem Berg steht halt so ein riesiges Werbeschild für irgendein Rootbier. Da ist ein Teufel drauf abgebildet und da spukt's drumrum und so. Und das ist die schnellste Geschichte, die ich jemals geschrieben habe. Ich habe das geträumt. Bin wach. Ich habe von diesem Werbeschild geträumt, das auf dem Berg steht. Ja. Und ich fand das war halt in meinem Traum. Du hast halt diese starken Bilder in deinem Kopf manchmal, die du halt gar nicht zum Ausdruck bringen kannst, weil Sprache da versagt. Es war halt einfach so unheimlich, weil das verwittert war und riesig groß. Bestimmt irgendwie, keine Ahnung, 50, 100 Meter Teil übertrieben, halt ein Traum. Und ich wach auf und denke mir, boah, da muss ich eine Geschichte draus machen. Setze mich an meinen Computer, 2 Stunden später ist, keine Ahnung, 40-seitiges Skript fertig. Das war, glaube ich, das schnellste Mal. Und keine Ahnung, manchmal, ja, zwängt man sich da so durch, weil man eine Idee mal hatte, die eigentlich stark ist, aber man konnte in dem Moment, konnte man sich nicht niederschreiben und ja, das ist dann ein bisschen schwieriger. Dann manchmal dauert es irgendwie 2 Monate, bis eine Folge fertig ist, manchmal dauert es irgendwie 2 Jahre, je nachdem. Da muss man immer schauen, wie die Leute halt, also unsere Hauptsprecher, die nehme ich mittlerweile immer bei mir auf. Das ist mittlerweile unser Anspruch, dass die halt herkommen, damit wir einigermaßen alle gleich klingen. Und da muss man schauen, wie die Zeit haben. Und dann muss man halt die ganzen Rollen für die Nebenrollen suchen, online dann halt und E-Mails rausschreiben, die Texte schicken, beschreiben, wie man sich das vorstellt und so. Und das ist dann auch, also es dauert schon ewig lange. Und wenn man dann erstmal alle Stimmen zusammen hat und dann geht's eigentlich, der Prozess des Schneidens ist relativ schnell, weil ich mir da keine großartige Pause gönne. Wenn ich jetzt heute anfangen würde, eine Folge zu schneiden, dann würde ich auch wirklich jeden Tag ein Stückchen weitermachen und dann ist das eine Woche später fertig.
Ja. Gibt es dann auch manchmal Momente, wo dir einfach so Dialoge einfallen und du gar nicht den Zusammenhang zu einer bestimmten Folge hast oder so?
Ja. Ich manchmal klaue ich Dialoge, wenn ich Leute höre, die sich.
Was?
Ja, wenn du Geschichten erzählst, musst du Leuten beim Unterhalten zuhören. Und manchmal werden lustige Sachen gesagt, dann klaut man das einfach. Weiß ja keiner. Also es gab oder im Internet, ich habe mal im Internet einen ewig langen Text gelesen über, das hat so eine esoterische Tussi geschrieben. Also, falls jetzt hier Esoteriker zuhören, ihr seid toll. und da ging es halt in dem langen Text darum, dass die Angst vor Spinnen, die man verspürt, sei eigentlich die Angst der Spinne selbst, die auf einen zurückprojiziert wird, weil die Spinne natürlich viel kleiner ist und vor dir Angst haben muss. Und die gibt es halt irgendwie quasi in die Metaebene, da haben wir sie wieder, und du spürst das dann energetisch und hast dann selbst Angst vor der Spinne. Und es war ein ewig langer Text und ich fand das so brillant und habe das dann einfach geklaut. Komplett. Also, tut mir leid, junge Dame, ich weiß, du hast das Urheberrecht an diesem Text und ich schreibe dich auch als Autorin rein, wenn du jetzt das hörst und an mich herantrittst.
Das erklärt mir aber auch ein bisschen deine Angst, als ich dir mal das Spinnenbild rüber schicken wollte von dieser riesigen Spinne, die mir hier...
Ja, ich habe... Furchtbar. Mit Spinnen kannst du mich jagen. Spinnen gehen gar nicht.
Ehrlich.
Ja.
Jetzt habe ich wieder total vergessen, was ich als nächstes fragen wollte.
Dann müssen wir jetzt ein Sample aus meiner Hörspielserie hören.
Dann müssen wir das jetzt hören, ja. Gut, dann hören wir das jetzt mal.
Hey, Leute, wartet. Moment, Augenblick. Was ist denn mit mir? Schwebe ich denn nicht auch in Gefahr?
Ja, klar, aber du bist doch ein Mann. Du wirst doch mit so einem albernen Hund fertig.
Also Dana ist stärker als ich und 30 Zentimeter größer.
Der Kleine hat recht. Jemand muss ihn im Auge behalten und auf ihn aufpassen.
Aber wer? Winston ist immer noch im Urlaub.
Also da fällt mir nur eine Person ein. Die gefährlichste Person, die ich kenne.
30 Minuten später in Brooklyn.
Was? Aufpassen? Wie bitte? Ich bin doch kein Wachhund.
Schön übersichtlich hier, Janine.
Ja, mir war gar nicht klar, dass du dir so eine Bude von unserem Geld leisten kannst.
Das sind 28 Quadratmeter und ich habe nur eine Dose Bohnen in der Küche. Hey, das ist es. Ich will mehr Geld. Ich will eine Gehaltserhöhung. Ja, Habt ihr gehört? Ich will mehr Geld.
Janine, bitte. Wir brauchen dich.
Jawohl, ihr braucht mich. So ist es wohl. Mehr Geld.
Okay. Was jetzt kommt, hast du dir selbst zuzuschreiben. Egan?
Was?
Na, du weißt schon. Los doch.
Ich verstehe nicht. Oh, nein, 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 Peter, vergiss es.
Junge, was seid ihr nur für Freunde? Denkt hier auch nur einer außer mir an Dana?
Hier, ich.
Ach, darum geht's nicht.
Och.
Egan?
Na gut, aber ich hab was gut bei dir, Venkman.
Ja, natürlich.
Was soll das Theater? Bekomme ich nun mehr Geld oder... Oh.
Egan trat einen Schritt auf Janine zu. Dann nahm er seine Brille ab.
Bitte.
Ich... hasse euch.
Alles klar. Kommt, Leute. Wir haben schon viel zu viel Zeit verschwendet.
Ja, wir haben... Aua!
Vorsicht, Egan. Ich hab dich. Du solltest dir die Brille wieder aufsetzen.
Ja, da hast du wohl recht, Raymond. Danke.
Yay, was für ein Sample. Herrlich. Sehr schön. Eine Frage, die ich vorhin ganz vergessen habe, die ich jetzt an dieser Stelle gerne mal stellen möchte. So viel zum Thema, das Ganze ist ein bisschen unstrukturierter, wenn ich den Interviewer gebe.
Ach, alles perfekt.
Jetzt hört mal auf zu schleimen hier, da gibt es keine Pluspunkte für. Wäre auch eine Frage, das stelle ich dir zuerst. Wie gern machst du eigentlich Geisterstimmen?
Gar nicht gern, ich hasse das.
Aber du hast sie öfter schon gemacht, oder?
Ich habe am Anfang viele kleine Nebenrollen gesprochen, einfach weil es nicht so viele Leute gab. Und ich auch im Internet nicht nach Leuten suchen konnte. Ich wusste nicht wo. Und dann war das so, dass wir halt, diese Handvoll Leute, die das gemacht haben am Anfang, halt noch verschiedene kleine Rollen auch sprechen mussten. Mache ich jetzt noch manchmal, wenn ich irgendwie so, ja, in der Folge habe ich 30 Stimmen und 29 haben eingesprochen. Und die Stimme 30 ist dann, weiß ich nicht, irgendwie... einer, der vorbei und sagt, ey, cool. Und dann, dafür reicht's dann noch, aber...
Hast du meine Mark?
Damals habe ich dann halt noch mehr gesprochen, auch größere Sachen, und das ist auch nicht schön. Das sind halt diese Anfänge. Am Anfang ist man nicht so gut.
Das ist oft so, ja.
Also speziell jetzt Geisterstimmen ist ja auch nicht so schwer, weil da kannst du ja deine Stimme ein bisschen verstellen und dann verstellst du das nochmal am Computer ein bisschen, pitchst das hoch oder runter und ja. dann geht das. Das ist dann nicht so wild. Aber ich habe halt auch eine spezielle Art und Weise zu sprechen und viele, die sich ein bisschen auskennen, die hören das dann trotzdem raus. Ja. Also ich in einer der ersten Folgen war ich Bird, der hat den Ghostbusters, das Flugzeug, die Ektobussi ausgeliehen.
Ja, und dann hat der Bert so gesprochen. Das sind ganz komische Typen.
Und das geht halt nicht.
Ich finde das lustig.
Ja, aber das reißt halt raus. Weil natürlich, man versucht halt, und jetzt erinnere ich mich an deine Frage von vorhin wieder.
Ach Mensch.
Das war dieses mit Mundart und so. Und
ach ja.
Ging doch in die Richtung, oder? Das Bühnendeutsch, ja. Und das ist natürlich am Anfang was gewesen, was wir ganz viel, also da habe ich auch noch viel hessischer gesprochen, weil es halt einfach, ja, dieses Hochdeutsch hat man halt nie bemüht. Und dann ist man im Laufe der Zeit, ist der Anspruch, wird immer größer und größer und größer. Und mittlerweile habe ich mir dann ein relatives, sage ich jetzt mal, Bühnendeutsch angewöhnt, wenn es dann drauf ankommt. Aber zwischendurch hast du halt immer mal wieder, weil es so viele Leute sind, die mitsprechen und auch für jede Folge immer wieder neue Leute und das ist ein Riesenaufwand, die Stimmen alle zu bekommen und du bekommst halt manchmal auch was an sich ganz gut ist, aber dann wird halt mal ein Name falsch ausgesprochen oder jemand fällt ein bisschen in seinen Dialekt rein und ich finde, wenn das Große und Ganze rund ist und stimmt, dann ist das auch gar nicht so schlimm. Ich finde es sogar tatsächlich realistischer, weil die Leute, selbst wenn jetzt jemand irgendwie zu hören ist, der vielleicht, keine Ahnung, da irgendwie so ein bisschen Hessische reingeht oder so, wie jetzt ein paar Leute von hier halt, das sind so Sachen, die man als Hörer jetzt gar nicht unbedingt in Frage stellt, weil du das halt auch so wahrnimmst in realen Gesprächen, im realen Alltag. Wenn du rausgehst, dann triffst du Leute von überall. Und so klingt es halt einfach.
Ja.
Und das ist mein Problem mit vielen professionellen Hörspielen. Ich höre die mir halt an, immer noch gerne. Und die Leute reden sehr klar und es ist sehr, sehr künstlich.
Mhm. Genau.
Ja, das dann habe ich lieber irgendwie den einen oder anderen Ausrutscher, und der aber nicht in Frage gestellt wird.
Mhm.
Was anderes ist, wenn du halt zum Beispiel in die ersten 9 Folgen in unserer frühen Version, die aktuellen Version, die es jetzt gibt, die sind ja gar nicht die ersten. Das haben wir irgendwann alles nochmal neu gemacht. Aber in den ersten 9 Folgen hatten wir noch einen anderen Peter-Sprecher. Das ist der Percy gewesen, auch ein Freund von mir. Und der ist wirklich ein cooler Typ und so. Aber er ist ein extremer Hesse.
Ja, das hat man gehört, ja.
Und das ging halt irgendwann nicht mehr. Ich meine, er konnte entweder in diesem Hessisch reden oder halt ganz gestelzt Hochdeutsch betont. Mhm. Und das, so kann man halt nicht wirklich richtig gut schauspielern. Und viele Jahre später habe ich mal in irgendeiner Folge so eine Nebenfigur gehabt. Das war so eine kleine Huldigung. Das war Percy, der horrende Hesse. Das war ein Zombie, der eine Bar hatte. Das war halt ein bisschen, ja, over-the-top-Moment, aber war so eine kleine Anspielung auf diese früheren Zeiten irgendwie. Aber ja, das ist dann zu viel. Aber so zwischendurch mal, wenn einer rumhässelt, dann ist das nicht schlimm. Und jetzt habe ich natürlich die ursprüngliche Frage da vergessen. Du auch.
Ja, ich auch. Aber so ist es immer, wenn man so ein organisches Gespräch führt und nicht einfach nur einen Fragenkatalog abhakt.
Aber ich glaube, ich hatte sie auch beantwortet, nämlich
ja,
wie das ist, irgendwelche Geister zu sprechen oder so.
Da war genau das mit den Geistern zu sprechen. Weitere Frage, die mir noch so ein bisschen zwischenkam quasi, die mir leider jetzt später eingefallen ist. Ich hätte sie eigentlich etwas früher stellen müssen, wenn man da jetzt so ein bisschen streng chronologischer vorgehen möchte. Deswegen Entschuldigung an die Zuhörer, die da sehr akribisch sind. Wie war das denn mit deinen Leuten für die Rollen? War das immer schon so geplant, dass der René zum Beispiel den Ray spricht? Oder haben die sich das so ausgesucht? Hat sich das so ergeben? Oder hattest du das schon im Kopf, dass die jeweils auf die Rollen so passen würden?
Nee, das war ganz anders. Also Björn ist unser Erzähler und den wollte ich zuerst als Ray besetzen.
Mhm.
Und René wollte ich als Erzähler besetzen. Das hat die Bewandtnis, dass der René halt eigentlich ein sehr ruhiger Mensch ist, ein sehr ruhiger, angenehmer Geselle. Und ich dachte, oh, dieses, oh, toll, oh, großartig, oh, guck mal, Igen, da, ein Monster macht die Stadt kaputt. Oh, das ist ja das ist ganz toll. Ich dachte, das ist was er sich nicht unbedingt antun muss.
Mhm.
Und da bin ich einfach, das habe ich einfach mal vermutet. Und Björn ist jemand, der halt auch eine sehr sympathische Stimme hat, und er ist aber jemand, der auch gerne Schauspieler und weniger Probleme hat und so. Und Björn ist derjenige, den ich vorhin gemeint habe, als ich gesagt habe, ich kannte jemanden, der professionell Hörspiele gemacht hat. Der hat das nämlich eine Weile beruflich gemacht und hat dann halt auch den Kontakt zu vielen Profisprechern jetzt irgendwie, die dann bei uns Gastauftritte hatten. Und er ist halt da in der Richtung so schauspielerisch eher ein bisschen extrovertierter und hätte das auch machen können. Und dann habe ich die Serie aber am Anfang besprochen mit René. Der war halt irgendwie so mein Ping-Pong-Pitch-Partner irgendwie. So die ersten Schritte, die haben wir da irgendwie so quasi gemeinsam gemacht. Und dann hat er relativ schnell gesagt, boah, aber wenn wir das machen, dann bin ich Ray. Und dann war ich erstaunt und habe gesagt, ja, okay, also, ja, dann, weil das ist halt auch seine Lieblingsfigur gewesen.
Mhm.
Und wenn hab ich gesagt, okay, wenn du dir das zutraust, dann hat er das 15 Jahre gemacht. Und ja, kleiner Spoiler, und es wird aber ein Ende haben. Also er wird sich verabschieden aus der Serie.
Das macht mich jetzt schon ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, weil entschuldige, aber er immer mein Lieblingssprecher und meine Lieblingsfigur in der Serie ist und war.
Ist total sympathisch und auch angenehm von seiner Art. Und das ist halt auch, er ist auch ein gutes Beispiel dafür, wenn du halt auf Leute zurückgreifen musst, die keine Schauspieler sind, dann ist es besser, wenn du am besten, wenn du die Rollen mit Leuten besetzt, die vom Charakter her da irgendwie rankommen.
Mhm.
Und er hatte halt immer dieses begeisterte, enthusiastische und konnte sich freuen und so. Und mittlerweile ist er ein bisschen ruhiger geworden noch, aber das hat immer gepasst. Aber ich bin da demütig und dankbar. Ich meine, das ist keine Selbstverständlichkeit, dass die Leute 15 Jahre lang sowas mit dir machen. Also gerade in diesem Hobbyprojekt mäßig ist das ganz, ganz, ganz selten. Deswegen, da gilt mein Dank auch allen, die da so lange mitsprechen. Die sind alle toll.
Ja.
Und ich glaube, wir haben uns, also das kann ich jetzt schon spoilern, das ist für Folge 60 angedacht, weil wir machen jetzt ja noch die Lücke voll bis zu 30. Wir sind, die Folge 26 erscheint, wenn die Leute das hören, die Woche drauf. Also kommt dann, nee, Moment mal. Nein, die Leute hören das morgen. Wenn ihr das hört, morgen kommt die neue Folge raus. Sehr gut. Das ist Folge 26. Und dann haben wir noch 27, 28, 29, 30, logisch, bis zu 31 hoch. Und die Folge 60, dann schließen wir halt oben wieder auf oder machen da weiter. Da waren wir bei Folge 59 angekommen und dann kommt Folge 60. Und das ist dann quasi dann die Folge, wo sich viel verändern wird, und das ist eine Veränderung. Und ich denke und hoffe, dass wir das aber ein schönes Finale geschrieben haben auch. Ja.
Ich habe ein bisschen Angst vor der Folge, muss ich sagen, weil es klingt jetzt alles so traurig und ach man.
Nee, es ist auch generell, wir sind an einem Scheidepunkt. Also ich habe die ganzen Skripte jetzt fertig geschrieben. Jetzt habe ich die letzten Wochen verbracht und habe die Stimmen zusammengesammelt. Und bin jetzt am Schneiden. Wie gesagt, die neue Folge kommt dann morgen raus. Für euch morgen. Und ich denke, dass bis zum Sommer, Herbst nächsten Jahres dann der ganze Rest rauskommt bis Folge 60. Und dann ist es wirklich an einem Punkt angekommen, wo wir 60 Folgen gemacht haben. Und ich weiß auch tatsächlich, das sage ich jetzt hier zum ersten Mal in dieser Öffentlichkeit, noch nicht so richtig, wie das weitergeht. Und ich weiß auch noch nicht hundertprozentig, ob es dann weitergeht. Weil es halt auch ein Riesenunterfangen ist und ich es auch schon so lange mache und es ein riesiger Teil in meinem Leben ist. Und und es ist halt auch schwierig, die Leute dann halt irgendwie so lange bei der Stange zu halten. Und für mich halt auch kreativ wird es immer schwieriger, weil du willst dich ja weiter und weiter und weiter steigern und immer was Neues bieten und gleichzeitig der Sache immer treu bleiben. Mhm. Und es wird halt immer komplizierter.
Ja, irgendwann erreichst du halt kreativ den Punkt, wo du vielleicht auch sagst, du hast alles erzählt und es ist für dich halt irgendwie abgeschlossen. Ne?
Ich denke, da gibt es noch ganz viel zu erzählen und wir haben halt nach oben, hätte ich auch ganz viele Freiheiten. Die habe ich jetzt hier bei den Folgen, an denen ich gerade arbeite, nicht, weil das bewegt sich ja auf Folge 31 zu und die ersten 20 Folgen, die wir gemacht haben. Das heißt, ich kann jetzt nicht irgendwie irgendwas Weltbewegendes schreiben. Mhm. Das ist halt immer so ein bisschen der Mist, wenn man Prequels macht. aber dann nach oben hinaus, da ist dann halt alles möglich. Also oben die Storyline um die 59, als sie aufgehört haben, da ist gerade noch eine offene Story. Da ging es darum, dass Peter halt als Bürgermeister antritt.
Super, das freue ich mich schon.
Das haben wir noch nicht zu Ende erzählt, beziehungsweise ich habe es mittlerweile zu Ende geschrieben, aber sage ich jetzt nicht, wie es ausgeht. Und von da an ist halt quasi alles offen. Da müssen wir schauen. Also vielleicht machen wir eine Pause und lassen das mal irgendwie ein, zwei Jahre ruhen. Vielleicht machen wir in einer veränderten Konstellation weiter. Vielleicht nächstes Jahr kommt ein neuer Film raus, der vielleicht beeinflusst der das auch irgendwie. Kann ich alles noch nicht sagen. Weiß ich nicht. Eine andere Möglichkeit ist halt, dass es eben, weil die alten Figuren jetzt quasi an den Punkt geraten, wo sie vielleicht auch mal einen neuen Abschnitt in ihrem Leben antreten möchten, dass man vielleicht über Nachfolger nachdenkt, dass man vielleicht irgendwie mal schaut, ob man mit diesem Extreme Ghostbusters Konzept irgendwas machen könnte. Es gibt schon Ideen. Aber
ach, es gibt schon Ideen konkret.
Ja, Ideen gibt's auf jeden Fall.
Das ist interessant.
Also, die sind auch schon niedergeschrieben, aber ich kann dazu jetzt hier möchte ich noch nichts dazu sagen.
Das ist witzig, das höre ich gerade zum ersten Mal.
Ja, das ist halt die Folge 60, die schließt halt einmal diese Handlung um diese Bürgermeisterwahl ab, die auf jeden Fall noch zu Ende erzählt werden musste, bevor wir irgendwie dann so einen Schlusspunkt setzen, wenn wir den halt gesetzt hätten oder setzen würden. Und gleichzeitig macht das aber auch ein paar neue Türen auf.
Ich bin gespannt.
Da wird man schauen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich das mit Ray einigermaßen gut hinbekommen hat. Aber René war sehr zufrieden. Das ist schon mal die halbe Miete.
Das ist super.
Wenn der jetzt irgendwie hergekommen wäre und hätte gesagt, nee, also so habe ich mir das nicht vorgestellt, dann wäre das doof gewesen, aber ist nicht so.
Okay, das beruhigt auf jeden Fall schon mal, dass es zumindest dann eine gute Story wird.
Ja.
Wird es dann nochmal so ein Live-Spektakel geben, wie ihr das schon mal gemacht habt, oder Spuktakel, wie ihr es genannt habt?
Nee, das glaube ich nicht. Also das war ja ein Riesenspaß, aber ich glaube es nicht. Also ich bin ja eigentlich selig und so, weil ich hätte mir nie gedacht, dass wir das mal hinkriegen können. Also das war 2016 im Filmmuseum in Frankfurt. Da war Ghostbusters Tag halt und der erste Film lief halt, oder beide Filme, ich glaube, der erste Film lief im Kino da halt noch und vorher waren wir dort in dem Kino halt vorne und haben halt so eine Aufführung gemacht. Die Folge ist mittlerweile auch regulär erschienen als Folge 22. Wer das mal hören will, da ist auch in der CD-Version ist ein kleiner Ausschnitt aus dem Live-Hörspiel, aus dem Live-Hörspiel zu hören. Und ich habe mir ja gedacht, die Leute kriege ich nie zusammen. Deswegen habe ich das auch nie versucht, weil ich meine, der Dennis, unser Winston, wohnt unten am Bodensee. René wohnt in Essen. Die Bianca, unsere Janine, wohnt hier ums Eck. Das ist jetzt nicht so das Problem. Die ist auch immer dabei. Aber der Tom Westerhol, der den Peter macht, der wohnt in Berlin. Und dann ist er halt Radiomoderator, der hat verschiedene Sendungen und so, der ist immer medial unterwegs, hier und da, dann ist er in Cannes, weil er es kann. Dann ist er auf der Berlinale und so, also der hat schon wirklich richtig viel zu tun. Der hat auch eine geile Sendung im Radio, eine Kinosendung bei 1 Live, glaube ich. Ach, jetzt ist mir natürlich der Name entfallen, aber hört ihr euch mal an, die ist ganz toll. Auf jeden Fall habe ich gedacht, wie soll ich denn die Leute zusammenkriegen? Die haben auch alle ihr persönliches Leben und ihre, was weiß ich, Beziehungen und was weiß ich. Und wie willst du das zusammenbringen? Es klappt nie. Für so ein unentgeltliches Hobby-Dings. Und dann stand halt dieser Ghostbusters-Tag an in Frankfurt. Und ein paar Monate vorher habe ich gedacht, naja, ich probiere es jetzt einfach mal. Ich frage jetzt. Rum. Ich meine, was soll schon passieren? Mehr als Nein sagen können sie nicht. Und ich bin fest davon ausgegangen. Ich habe alle angeschrieben und ich glaube, 24 Stunden später hatte ich von allen Ja.
Geil.
Warum mache ich nicht? Tom hat auch gesagt, ja, es ist zwar ein bisschen weit, aber er könnte das dann verbinden mit einem Bericht für seine Filmradiosendung und dann quasi lässt er sich das quasi dann von seinem Arbeitgeber dann entlohnen, den kleinen Trip dahin. Also hat er seine Arbeit gemacht und René ist runtergekommen und die Bianca war da und der Jens war da, der unseren Louis Tully spricht. Der musste einspringen für den Dennis. Der Dennis Winston hat halt auch zugesagt. Das Problem war nur, seine Frau war hochschwanger zu dem Zeitpunkt und da gab es halt Komplikationen. Ist zum Glück alles gut ausgegangen, aber im letzten Moment musste er leider doch absagen, weil es halt, dann musste er für seine Familie da sein und da kann man ihn auch nicht böse sein. Aber
ja, klar.
Es ist schade, was ich halt gerne mitgenommen hätte, wäre halt so ein Foto für mich persönlich mit allen Sprechern. Weil das gibt es bis heute halt nicht. Immer in der und der Konstellation mal Fotos gemacht und so, aber ich hätte gern mal ein richtig geil fotografiertes Bild mit uns allen drauf. Ohne dass da irgendwie einer reingefotoshoppt wurde, aber sehr schön. Und das Live-Spuktakel hat Spaß gemacht. Das war schön. Leider war es ein Jahr zu spät. Und es war halt schon so, dass dieselbe Veranstaltung ein Jahr vorher stattgefunden hat, 2015. Und da kamen halt wirklich so alle Ghostbusters-Fans aus dem Land zusammen, weil es halt so ein Once-in-a-Lifetime-Ding war oder zu sein schien. Und da war wirklich gerammelt voll. Also da war der Andrang groß. Und das Jahr drauf, wo wir es gemacht haben, war es halt so, dass die Leute, also viele Leute sich gesagt haben, ja, das habe ich ja letztes Jahr schon gemacht und ich muss das jetzt auch nicht jedes Jahr machen, dass ich da durchs ganze Land fahre, um mir da halt irgendwie geschmückte Tische mit alten Videospielen anzugucken oder so. Und dadurch war es halt ein bisschen leerer, als wir uns das eigentlich gewünscht hätten. Und die Technik hat ein bisschen versagt. Das kam auch noch dazu. Ich hatte eine Tonspur abgemischt extra als Hintergrund und wir hatten auch noch einen Soundcheck gemacht den Abend vorher. Da lief alles gut, aber die Soundeffekte wurden während der Vorführung viel zu leise abgespielt und dadurch, das hat es ein klein bisschen, ich will nicht sagen kaputt gemacht, aber das war sehr schade. Und es gibt eine Videoaufzeichnung davon und da sind die Soundeffekte übersteuernd viel zu laut und man hört uns kaum. Schön, ja.
Aber das ist halt immer live, das ist immer schwierig. Also.
Ja, das kann natürlich immer mal passieren. Ist schade, dass man einmal zusammenkommt und dann passiert es halt, aber ja gut, hat trotzdem Spaß gemacht. Also.
Da fällt mir ein, dass ich mal irgendwann gefragt wurde, ob wir mal irgendwie uns vorstellen können, Live-Podcasts zu machen oder so.
Ja, beim nächsten Ghostbusters-Tag im Museum Frankfurt stellen wir uns vorne ins Kino und machen Live-Podcasts. Nein, ja, klar können wir das machen.
Ja, klar.
Aber
das ist, sicher. Ja, dann machen wir das doch mal irgendwann.
Für mich macht das keinen Unterschied. Ich fühle mich immer in so einer Live-Situation, wenn ich Podcast einspreche.
Okay. Ja, aber wenn man die Leute direkt so anguckt, wie war das denn so, wenn man so direkt das Feedback von den Leuten kriegt, wenn sie an entsprechenden Stellen lachen und keine Ahnung, halt, also man hat halt so live die Reaktion. Wie fühlt sich das denn an?
Schön, aber ich hätte das Skript anders schreiben müssen. Das war noch irgendwie ein bisschen zu komplex, glaube ich, weil die Leute waren irgendwie in Partystimmung. Es war irgendwie kurz bevor der Film im selben Kino laufen würde. Und ja, also man hätte es vielleicht noch ein bisschen, ich sag mal, aufs Wesentliche reduzieren müssen. Also ich würde es heute noch mal anders schreiben und vielleicht ein bisschen mehr in your face. okay. Ja, das ist eine Live-Situation. Das ist jeder, der mal so ein Live-Hörspiel von den drei Fragezeichen gesehen hat, der weiß halt auch, da ist es halt ein bisschen direkter alles. Ja. Und die Erfahrung hat halt gefehlt und im Nachhinein kann ich es halt auch nicht wieder gerade bügeln. Aber es haben schon ein paar Leute gelacht und so und es war ganz schön und am Ende war so eine kleine Frage- und Antwortrunde. Das hat auch Spaß gemacht. Ja. War schön. Und ich vertraue meinem Hirn. Das Hirn ist ein ganz erstaunliches Organ.
Man sollte es manchmal benutzen, ja.
Je länger etwas zurückliegt, umso schöner wird es auch. Also ich kann es gar nicht erwarten, bis ich mich in 10 Jahren daran zurückerinnere, als wir da in dem Stadion aufgetreten sind, 20.000 Leute geklatscht haben.
Gigantisch. Und dann kam das fette Boxset auf Blu-ray und remastered und es war genial.
Ja. Ja, genau. Ghostbusters Master of Chess.
Master of Chess.
So sieht's aus.
Ja, ich fand's sehr schade, dass ich da nicht dabei sein konnte. Wäre ich gerne, aber war für mich leider zu der Zeit nicht machbar.
Ja, war eine Erfahrung.
Sonst hätte man sich da vielleicht schon kennengelernt, wer weiß.
Ja, mit Sicherheit. Also ich rede normalerweise immer auf solchen Veranstaltungen mit allen Leuten.
Ja, ich meistens nicht so, deswegen.
Ja, deswegen muss ich es ja machen.
Ach so, ja gut, okay. Das ergibt tatsächlich Sinn, mein Lieber.
Ja, du hast auf Nerd-Veranstaltungen hast du auch immer die Introvertierten, ja, die sich so überwunden haben, aber das Interesse hat sie dann doch dahin gezogen und dann hat man selbst irgendwie als jemand, der jetzt nicht so eine Rampensau ist, nachdem ich erzählt habe, dass ich da auf der Bühne gesessen bin. Aber ich versuche immer mit allen zu reden, damit die Leute halt irgendwie auch sich ein bisschen wohler fühlen und ein bisschen in die Situation reinkommen und so.
Für mich sind solche Veranstaltungen irgendwie nichts. Also, so Conventions da, auch wenn mich das total interessiert eigentlich und weiß ich nicht, ist für mich einfach schwierig und ich mache das nicht gerne wirklich. Und also nur um nochmal auf Fragen zurückzukommen, wie wann lernt man dich immer auf einer Convention kennen, niemals. Ich gehe nicht auf Conventions, von daher, man wird mich niemals sehen.
Vielleicht stelle ich irgendwann Fotos von dir aus.
Ja, am besten, du machst das wie Sheldon in der einen Folge von The Big Bang Theory und nimmst so eine Maschine, die so rumfährt mit so einem Bildschirm dran.
Nein.
Und dann schalte ich mich live dazu.
Ja, wir haben das mit René damals gemacht. René war ja am Anfang, in der Anfangszeit, wo das anfing mit den Conventions, die wir so gemacht haben und den Ständen, die wir so gemacht haben, da waren wir noch dabei. Und dann irgendwann hat er aber festgestellt, nee, das ist nichts für mich, ich brauche das nicht. Mhm. Und ich kann mein Fansein mit mir selbst ausmachen, das reicht mir. Kann ich völlig nachvollziehen. Fand ich aber immer für mich schade, weil mir ein Freund gefehlt hat auf der Veranstaltung. Und es ist halt immer ein weniger.
Mhm.
Und dann habe ich halt irgendwann so ein Schwarz-Weiß-Bild von ihm ausgedruckt, habe eingerahmt und das steht dann halt immer auf unseren Regalen auf Conventions.
Voll gut.
Keiner weiß, wer es ist und es ist mir aber scheißegal, ich weiß es, reicht mir.
Er ist immer dabei.
Ja, genau. Naja, so ganz weg wie Harold Ramis ist er ja noch nicht, was ein Glück.
Ja.
Da hoffe ich auch, dass er noch ein bisschen, bleibst du noch ein bisschen bei uns, René.
Ja. Genau. So, bevor das jetzt hier aber ganz abgleitet, das Gespräch, würde ich gerne noch wissen, gibt es Geschichten, auf die du besonders stolz bist, wo du sagst, die würdest du jedem sofort empfehlen, das würdest du auch jederzeit genauso wieder schreiben und vertonen? Und,
also genau.
Und ja. Welche gefallen dir gar nicht?
Also genauso schreiben würde ich und vertonen würde ich nichts davon, weil alles im Nachhinein irgendwelche Macken hat, wo man sich sagt, das hätte ich jetzt aber besser gekonnt. Und wenn es nur so Kleinigkeiten sind wie, oh, das hat sich in der Abmischung so geil angehört, warum ist denn hier die Musik ein Stückel zu leise oder warum geht denn hier ein Tackenerzähler ein bisschen unter in der Action? Das passiert leider immer mal wieder, auch obwohl wir viel besser geworden sind, aber nochmal genauso machen, also ich habe an allem was auszusetzen. Das ist aber gut so, man muss das haben, weil das ist der ständige Drang, besser zu werden. Deswegen sind wir viel besser als früher. Aber es gibt natürlich auch ein paar Lieblingsfolgen. Habe ich mir nicht vorbei. Jetzt scroll ich mal hier so ein bisschen über meine Übersicht. Weil ich muss selbst gucken, was meine Lieblingsfolgen sind. Nein, also zum Beispiel, es gibt einen Fünfteiler, das ist Folge 51 bis 55.
Oh, Entschuldigung, ich finde das schön, dass du den erwähnst, das gehört nämlich auch zu meinen Favoriten.
Ja, das, also es gibt viele Folgen, die ich halt etwas besser finde als andere, aber das gehört dazu meinen Favoriten. Das ist die Vertonung des Videogames. Und ich weiß noch, dass ich das Videospiel damals gespielt habe und habe mir gesagt, naja, das ist eigentlich ganz toll, aber es ist wie ein dritter Film. Aber du musst es jedes Mal spielen, komplett, wenn du es erleben willst. Und viele Leute, mit denen ich damals geredet habe, haben auch gesagt, du, das geht komplett an mir vorbei, weil ich halt überhaupt kein Videospieler bin. Und natürlich ist es halt auch ein Action-Game gewesen. Das heißt, der Fokus lag ganz klar auf der Action, auf dem Spielanteil. Und zwischendurch wurde halt immer häppchenweise eine Geschichte erzählt. Und da habe ich gesagt, naja, das hat vielleicht Potenzial, dass man irgendwie was draus machen könnte. Und dann habe ich halt angefangen, das zu schreiben in Hörspielversion. Zuerst habe ich es 1:1 abgeschrieben. Das heißt wirklich, die sind zu dem einen Schauplatz gefahren, haben Geister gefangen. Dann sind die zu dem zweiten Schauplatz gefahren, haben Geister gefangen. Und dann irgendwann nach Seite 50 habe ich das beiseite gelegt, habe gesagt, nee, das funktioniert so nicht, das klappt nicht. Und dann habe ich gesagt, wenn ich das machen muss, dann muss ich es komplett persönlich verändern. Weil das ist ja so, wenn du Geschichten adaptierst von einem Medium in das andere, dann musst du immer Zugeständnisse machen. Du musst es immer verändern, weil ein Medium funktioniert anders als ein anderes. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich schaue halt mal. Ich lasse Einflüsse von meiner eigenen Hörspielserie einfließen mit Figuren, die ich etabliert habe, die spielen da irgendwie mit. Ich schaue halt irgendwie, die Levelanteile, die mir gefallen, die schmücke ich ein bisschen aus. Ich lege mehr Konzentration auf die Dialoge. Ich habe auch das Ende zum Beispiel komplett verändert, weil ich das in dem Spiel immer so ein bisschen enttäuschend fand. Im Spiel war es irgendwie so, dass der, also das ist jetzt kein Spoiler mehr, ihr habt das alle gespielt, dass der Bürgermeister am Ende halt, der bis dahin eine absolute Neben- und Randfigur war, gesagt hat, hey, ich bin übrigens der Bösewicht. Ich habe Gosa beiseite geschafft. Ich war nämlich jetzt enttäuscht von dem zweimal. Und habe ich gesagt, ich werde jetzt einfach mein eigener Gott. Haha, Überraschung, Twist. Ja, fand ich damals okay für das Videospiel, fand ich aber so ein bisschen, weil der hat mich nicht so tangiert, weil er vorher halt auch keine bedeutende Rolle gespielt hat. Ja. In dem Spiel, er war halt einfach derjenige, der gesagt hat, ihr Ghostbusters und der Pack, ihr müsst jetzt zusammenarbeiten. Und es ist meine Aufgabe hier in dem Spiel, euch das mitzuteilen. Da habe ich gesagt, naja, der Bürgermeister lässt mich kalt und so. Dann habe ich halt mal geguckt, jetzt spoilere ich meine eigene Folge ein bisschen und es gibt diese Elissa-Figur, die halt die weibliche Hauptfigur halt ist, weil Dana, also die quasi die Stelle von Dana einnimmt, weil Sigourney Weaver nicht gewonnen werden konnte für das Videospiel oder zu spät Ja gesagt hat oder so. Und dann gab es diese neue Figur, Elissa, diese Kuratorin von der Gosa-Ausstellung im Museum und im Original gesprochen von Elissa Milano, da haben wir sie wieder. Die Figur habe ich halt ein bisschen ausgeschmückt, weil ich halt auch immer schon der Meinung war, ich will irgendwas mit meinen Fokus auf die weiblichen Figuren legen, so viel wie möglich. Auch weil ich eine Serie habe mit 4 männlichen Hauptpersonen. Die dominieren ja eh schon alles. Mhm. Und dann bei jeder Gelegenheit möchte ich starke, coole weibliche, das ist auch so ein Klischee mittlerweile, so diese starken Frauenfiguren, aber ich will da halt irgendwie meinen Fokus auf die Figur legen. Und dann habe ich auch in der deutschen Version des Videospiels hat die so ein total unscheinbares Mädchenstimmchen bekommen. Und ich habe aber eine mega geile Sprecherin bekommen. Kirsten Schumann heißt die. Und die klingt 1:1 wie die deutsche Stimme von Scully in Akte X. Genau. Also für Franziska Pigula heißt die Sprecherin eigentlich. Ist mittlerweile auch leider verschieden. Und die Kirsten Schumann klingt halt genauso. Und das ist halt so dieses etwas rauere, dunklere, aber durchaus weibliche halt irgendwie, was ich mir auch vorstellen könnte, wenn ich von einer Doktorin rede, von einer, ja, Mitte, Ende 30-Jährigen, die halt Charakter hat und so. Und das war sehr schön. Und die Figur habe ich dann genommen also die hat natürlich über die Folge so ein Techtelmechtel mit der Peter-Figur und am Ende ist dann sie aber die Strippenzieherin, weil ich dachte, das fand ich interessanter, weil das ist ja nicht irgendeine Nebenfigur, die auf einmal da quasi der Bösewicht ist und die hat das auch so geil gespielt, das ist halt, da gibt's so ein Finale, also wenn ich jetzt sage, das klingt wieder so, ja, der ist, der findet sein eigenes Zeug so toll, aber es geht halt wirklich um die Leistung von ihr. Und von den anderen und im Zusammenspiel halt so. Und es ist halt am Ende so eine Szene, wo sie dann halt irgendwie quasi die ganze Energie aufnimmt von den Mandalas, die dann zerstört wurden und so und sich dann selbst irgendwie zur Göttin wird halt. Und das hat die ganz toll gespielt. Das ist großartig. Mhm. Großartig und tragend und so. Und das ist halt auch dieses, was ich vorhin erzählt habe, dass wir vier eigentlich keine Schauspieler sind. Und da habe ich es immer mit Dan Aykroyd gehalten, der gesagt hat, umgebe dich immer mit Leuten, die besser sind als du selbst. Ja. Weil die erheben dich mit hoch und das gesamte Werk halt. Und wenn du solche geilen Stimmen hast, die so cool performen und so. Und deswegen, das ist auf jeden Fall einmal deswegen gefällt mir das total gut und dann wegen den verschiedenen Schauplätzen. Dann halt, da hat man halt, in der ersten Folge ist der Marshmallow-Mann, mittlerweile war ich halt auch tonal irgendwie so weit, dass ich halt ein bisschen mehr konnte und da konnte ich es krachen lassen irgendwie und das war so ein Zerstörungsvehikel. Dann in der Folge 52, da haben wir das mit der Spinnenhexe, fand ich faszinierend. Da haben wir auch so einen Rückblick in die 20er Jahre und dann später Ray und Egan, die dann gegen die Spinnenhexe antreten und das haben wir dann, 53 war so ein kleiner Leerlauf, das war so ein bisschen Platzhalter, muss ich leider auch sagen. 54, da sind sie dann auf dieses Shandor Island, was ich als Level total geil fand und spannend und was ich auch so ein bisschen mehr erforschen konnte in der Serie und ja, also die haben mir Spaß gemacht auf jeden Fall. So, das war das eine. Ich laber dich hier tot.
Nee, alles gut. Ich hab dich ja gefragt.
Und dann, was ich, die Folgen, die ich auch toll finde, sind die Folgen, die 7 hat mir schon gut gefallen, weil ich Ray da so ein bisschen Hintergrund geben konnte. Mhm. Das ist die Neuadaption von der Flügelpuma-Folge, nur ohne Flügelpuma. Da haben wir so ein bisschen den Fokus auf Ray und Elaine und denen so ein bisschen Hintergrund gegeben und so ein bisschen Rückblick auf die Kindheit von denen halt irgendwie. Sowas hat mir immer Spaß gemacht, wenn ich den Figuren so ein bisschen Background geben konnte. Du hast gesehen, wo kommen die her? Was haben die früher gemacht als Kinder oder als Studenten oder so? Und deswegen, die gefällt mir auch gut. Die Folge 10 gefällt mir gut, weil ich, das ist eine Mädelsfolge mit Janine und Elaine. Da habe ich einen irren Spaß gehabt, das zu schreiben. Und ich habe einen irren Spaß gehabt, das zu schneiden später, weil die beiden Mädels das auch so toll rübergebracht haben. und einfach mal die Jungs außen vor lassen und einfach mal so eine Damenfolge machen. Ich hatte damals die Idee gehabt, als ein Reboot-Film nur mit Frauen angekündigt wurde und alles scheiße, Frauen sind Mist, bla 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 bla. Und ich habe mir gedacht, ja, aber Janine war doch auch schon irgendwie als Geisterjägerin unterwegs und so. Jetzt mache ich hier im Rahmen meiner Serie eine Woman-Only-Folge. Bam. Ja, da war sogar noch geplant, dass Janine auf dem Cover ein Kettchen umhat mit Feig, Paul Feig-mäßig halt. So für die Mega-Insider, aber habe ich dann bleiben lassen. So hat sie ein bisschen Ausschnitt, ist auch gut. Und ich schreibe so gerne starke Frauenrollen, lass mir ein bisschen Sexismus über. Und was ich dann total liebe und was mir Spaß gemacht hat, was ich glaube ich meine absoluten Lieblinge sind die Folgen 11 und 12. Und das ist auch so ein Zweiteiler. In Folge 11 geht es darum, dass das Necronomicon quasi stibitzt wird. Das hat so leichte Anleihen an der Lovecraft-Folge aus der Zeichentrickserie. Aber sehr frei interpretiert. Und die Jungs müssen halt dieses Necronomicon wiederfinden und Egon wird so ein bisschen mit seiner Vergangenheit konfrontiert und dann habe ich eine Damenfigur reingeschrieben und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ich habe das so geliebt, diese Dynamik, weil das war eine Herausforderung, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt für alle anderen Figuren halt irgendwie so Folgen, wo sie im Fokus waren, geschrieben. Mhm. Zum Beispiel das, was ich gerade erwähnt hatte mit Ray, der irgendwie, wo du ein bisschen über seine Vergangenheit erfährst. Und dann waren Folgen, die sich auf Winston konzentriert hatten. Und es waren Folgen, die ein bisschen mehr mit Peter sowieso mit seinem Beziehungskram und so, immer mal wieder ein bisschen mehr im Fokus. Und ich hatte mich immer ein bisschen zurückgenommen, weil ich fand's halt auch, ja, weiß ich nicht. Also ich wollte ja nicht so eine Timo-Show machen, sondern ich dachte, wir sind hier ein Ensemble und jeder soll mal so im Fokus sein. Und dann irgendwann habe ich gedacht, so jetzt ist es aber soweit und irgendwas mache ich jetzt mit dem. Weil ich halt auch gleichzeitig an einem Punkt angekommen war, wo ich das Gefühl hatte, dass ich mit Egon im Rahmen des Möglichen alles gemacht hatte. Ich habe den Egon seit 1990. Ja? oder in den 80ern noch. Wo ich in meiner Kindheit mit den Actionfiguren, ich war Egon. In meinen Filmchen, die wir gedreht haben, ich war Egon. In den keine Ahnung, 30 Folgen, die wir bis dahin gemacht haben, oder 35, war immer Egon. Und mit Egon ist es so, zunächst erscheint es so, als kannst du nicht viel mit dem machen, weil er so eine Mr. Spock-Attitüde hat. Und dieses, dann müssen wir die vordere Sensorenphalanx neu kalibrieren. Fasziniert. Und was willst du mit dem machen? Irgendwann hast du das Bedürfnis, entweder zu einem Ende zu kommen und sagen, boah, ich habe das jetzt eben lang genug gemacht, weil damit ist nichts mehr möglich. Oder du überlegst dir, was gibt's da für Möglichkeiten, die Figur zu entwickeln, ihr irgendwie was völlig Überraschendes für die Zuschauerschaft auch mitzugeben, ohne denen zu verraten, ohne dass es zu heftig das wird, was, ich sag jetzt mal, als Fanfiction verschrien ist. Das ist natürlich alles Fanfiction, was ich mache, aber bei Fanfiction ist es oft so, dass die Leute halt Sachen lesen oder schreiben und du denkst dir, weiß ich jetzt nicht, ob Superman und Batman eine Beziehung haben müssen, weißt du? Und dann habe ich gedacht, ich war auch gerade an dem Zeitpunkt, wo ich am Ende einer Beziehung war und habe mir gedacht, wie könnte das denn aussehen, wenn Egon interagieren würde mit einer Frau? Das ist jetzt irgendwas, wo ich sage, ist vielleicht nicht der Fokus irgendwie so auf dem sexuellen Aspekt, sondern es ist vielleicht einfach, dass man festgestellt hat, dass man ähnlich tickt oder sehr ähnlich ist in seiner Art und Weise und dann halt einfach sehr, das Wort fällt mir jetzt nicht ein. Dass man die sehr, sehr rational, nüchtern halt einfach entscheidet, man passt zusammen, also kann man auch genauso gut eine Einheit bilden, weil es halt einfach praktisch ist, weil ich bin sehr, sehr, sehr gescheit über die Maßen und die andere Person ist auch sehr, sehr gescheit und zusammen sind wir doppelt so gescheit. Und also logisch. Und es ist halt nicht so ein, wenn ich jetzt irgendwas machen würde, wie, keine Ahnung, Egon sitzt mit irgendeiner auf dem Berg und sie gucken sich den Sonnenuntergang an. Das ist völliger Schwachsinn, das würde nicht funktionieren. Dann habe ich halt so langsam. Und dann wurde es eine Ich weiß jetzt nicht, wo meine Hörspielfreundin herkommt. Das ist toll. Nicht aus Ägypten, sondern aus dem Iran. Nee, wo kamen die Terroristen aus Zurück in die Zukunft her?
War das nicht Iran? Irak?
Die Zurück in die Zukunft. Terroristen.
Jetzt wird wieder live im Podcast gegoogelt.
Peinlichster Moment. Die libyschen Terroristen,
ach, genau. Libyen, ja, Mensch.
Libyen, genau.
Das habe ich doch gewusst.
Und dann habe ich gesagt, es ist eine Lovecraft-Folge, die wird sowieso sehr groß, weil Cthulhu am Ende vorkommen wird. Das wird irgendwie von meinem Aufwand das Aufwendigste, was ich bis dahin machen werde, ist auch das Aufwendigste geblieben, was ich gemacht habe. Weil es ist halt Cthulhu ist so das Größte. Halt irgendwie eine große Endschlacht und so. Und ich hatte dann ja noch einen Ass im Ärmel für am Ende. Komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Und dann habe ich gesagt, ja, was steckt denn hinter diesem Lovecraft-Ding halt? Und ich habe mir halt auch angeguckt, Lovecraft, mit dem bin ich ja ein bisschen vertraut. Du weißt, dass ich ein Fan bin, ihr wisst das. Und Lovecraft war auch ein Rassist. Und für den waren die unerklärlichen Wesen, die aus dem Wasser emporsteigen und aus dem Fern des Alls kommen, das waren auch immer Sinnbilder für ausländische Kulturen, die hierher kommen könnten und uns quasi unterwandern könnten. Ja, das war damals kein großes Thema, als er halt zu seinen Lebzeiten, weil da war Rassismus was ganz Normales. Da hat keiner irgendwie gesagt, oh mein Gott. Und da habe ich mir gedacht, naja, wie gehe ich denn mit der Situation so ein bisschen um? Was mache ich draus? Und habe ich gesagt, okay, dann ist die Frau, also die Partnerin, die Seelenverwandte, ich sag mal Seelenverwandte, weil das nicht so ein dämlicher Begriff ist wie Partnerin oder was weiß ich, von Ion, ist halt, die kommt halt aus einem ganz anderen Kulturkreis und gemeinsam überwinden sie dann diese Situation mit Cthulhu und so. Und das war irgendwie so mein Gedankengang dann halt. Und dann habe ich einen irrsinnigen Spaß gehabt, das irgendwie zu schreiben und wie die so nicht romantisch miteinander umgehen und wie, was das mit der Janine-Figur macht, auch im Nachhinein dann in den weiteren Folgen und so. Und ich muss dazu sagen, ich bin ein ausgesprochener Janine und Egon-Chipper. Und das hat auch auf lange Sicht, also abwarten, ja, nicht irgendwie sagen, aber Janine, bro. Abwarten. Das ist alles schon geschrieben.
It's written.
Es wird geschrieben und es wird, während wir hier sprechen, auch schon anderweitig eingesprochen. Also da kommen wir auch noch dazu.
Denn wir wissen ja, wenn es nicht geschrieben steht, kann es nicht vollbracht werden.
Ja, so sieht es nämlich mal aus. Ja, und das da habe ich einen unglaublichen Spaß. Und da hatte ich, wie gesagt, ich hatte einen Spaß mit meiner Egon-Figur. Ich habe ihr diese Facette gegeben. Ich habe mich mit dem Lovecraft/Cthulhu-Mythos austoben können. Und ich habe halt, Spoiler, am Ende kam halt auch Dan Aykroyd vor.
Ein ganz schöner Moment, wie ich finde.
Ja. Super. Und also, ich hatte wirklich an einem Punkt angekommen, wo ich mich gefragt habe, wieso soll ich jetzt weitermachen? Ich kann das nicht toppen. Und es war halt so groß und episch. Und ich habe das dann aber weitererzählen müssen, weil die Geschichte mit Alchemy, das ist, die, so hieß diese Person, dieser Charakter, den ich da entworfen hatte, da wurde ja noch ein Kapitel aufgeschlagen, das ich noch zu Ende erzählen oder weiter erzählen musste. Und zwar tauchte auf einmal dann in der Foundation, wo die halt irgendwie dann quasi dann mit drin steckt und zugehörig ist, tauchte ein kleines Mädchen auf. Und dann war halt in der Folge 11 halt irgendwie, das war so offenes Ende, so nach dem Motto, wo kommt dieses Mädchen her? Was hat das zu bedeuten? Ist das vielleicht die Tochter? Und wenn das die Tochter ist, wie soll das funktionieren bei einem Typ wie Egon, wo du dir das eben nicht vorstellen kannst? Und das habe ich dann in der nächsten Geschichte, in der Folge 12, dann Hasi. Und das war eher so ein ruhigeres, familiäreres Kammerspiel, aber im Vergleich zu der epischen Folge 11 vorher war das halt etwas, da ging es halt um die Charaktere, wie die gehen die mit der Situation um und so. Und jetzt Spoiler, es ist nicht die ich sag jetzt mal, auf normalem Wege entstandene Tochter, aber es ist ein Nachfahre und so. Und ja, und ich das, da bin ich auch mit mir mal zufrieden und ich bin mit den Folgen zufrieden und das sind so meine Lieblinge. Ich mag die. Ich habe mir auch ein kleines Sample rausgesucht. zum Einspielen.
Dann würde ich sagen, Folge. Spielen wir das doch mal an der Stelle ein.
Cthulhu ist uns weit überlegen.
Aber da sein Erwachen unnatürlich herbeigeführt wurde, wollte ihn mit Hilfe des Necronomicons zurück in den Schlaf schicken.
Der Vorsitzende der Foundation versucht einen Weg zu finden. Für ihn haben wir das Buch geholt.
Wer sagt euch denn, dass ihr ihm vertrauen könnt? Igen, das ist vielleicht irgendein Schwarzmagier, der sich mit dem Wälzer einen Spitzenplatz unter Kalulu erhofft.
Sein Horizont ist klein.
Er trägt das Herz am rechten Fleck. Du bist überheblich geworden, Alchemy. Vielleicht hat Winston recht. Ich kann dich nicht einschätzen.
Ich würde für dich sterben.
Ellie!
Carlotta, geh.
Carlotta?
Sie ist das Mündel unseres Auftraggebers.
Das Kind sah zunächst Winston, dann Egan an.
Abu!
Carlotta!
Verbreit dich! Das ist eine Falle!
Carlotta! Zurück!
Protonenstrahl, Winston!
Verdammt! Ich werde ihn aufhalten!
Vorsicht!
Nette Party, Leute!
Yay!
Geht es euch gut?
Habe ich mich verguckt? Oder hast du gerade eine von Dan Aykroyds Wodkaflaschen auf unseren Freund geworfen?
Ein kleines Souvenir von unterwegs. Ich fand's blöd, dass wohl jeder außer mir in letzter Zeit auf mein großes Idol getroffen ist. Und ich habe mir zumindest ein Fläschchen für den Nachtschrank gegönnt.
Jetzt brauchst du noch eine.
Ich hatte gerade nichts anderes griffbereit.
Der hochkonzentrierte Alkohol muss sein Nervensystem zerfressen haben. Buchstäblich.
Ja, die filtern das Zeug durch echt geheimnisvolle Bergkristalle.
Woher wusstest du, wo wir sind?
Ich habe mein PKE-Gerät auf Winstons endoplasmische Frequenz kalibriert.
Siehst du, Winston? Gut, was?
Kein Kommentar.
Hey, Ellie!
Ray, das Übergewicht unterstreicht deine liebe Art.
Danke.
Hallo.
Oha, hi, hallo. Ein Kind. Verwundert mich das?
Ich habe noch ein paar Flaschen. Wenn du möchtest, gebe ich dir eine.
Das ist aber ein Zufall.
Tarek? Wir müssen gehen.
Wir brauchen das Buch nach wie vor.
Habibi, bring dich in Sicherheit. Wir kümmern uns darum.
Ja, und das ist jetzt eine Szene gewesen, wo Egon zum ersten Mal auf dieses Mädchen trifft. Und ich fand's lustig, weil ich hab halt gehofft, dass es mir einigermaßen geklappt ist. Also gelungen ist, das zu schreiben. Und trotzdem haben einige halt gedacht, okay, ja, kann ich mir schwer vorstellen bei ihm. Und deswegen finde ich es lustig, dass der neue Film jetzt einen ähnlichen Ansatz hat. Und weißt du, die Figur, von der man am wenigsten erwartet, dass da irgendwie mal Nachkommenschaft kommt und so, ist Egon. Mhm. Deswegen ist es natürlich eine besondere kreative Herausforderung für diejenigen, die dann Geschichten erzählen, gerade damit was zu machen. Weil von Winston erwartest du am ehesten noch, dass der irgendwann mal irgendwie sich quasi zur Ruhe setzt und Familienvater wird und so. Und ja, so war das.
So ist das. So war das gewesen.
So war das gewesen, ja.
So steht es geschrieben.
So steht es geschrieben.
Soll ich dir mal sagen, was meine Lieblingsfolgen sind?
Ja.
Bist du bestimmt total gespannt drauf.
Ich bin total gespannt, weil wir das vorher nicht besprochen haben.
Also wie gesagt, der besagte Fünfteiler, da hast du mir jetzt natürlich ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen mit. Das ist auch so ein Ding, die Folgen höre ich mir immer wieder gerne an. Und ich finde ja, entgegen deiner Meinung, ich weiß ja, die Folge magst du nicht so, die Lykanthrop-Folge finde ich sehr schön. Langer Seufzer.
Das ist halt so, das ist Folge 38. Das ist eine meiner frühesten und mittlerweile ist man halt, ja, das, ich sehe diese ganze, die ganzen, ich ab 39 fand ich, waren wir zum ersten Mal gut. Mhm. Das war die mit dem Vampirfürst.
Die finde ich auch super.
Und ich finde, da hat auch noch viel nicht so richtig gestimmt und war nicht rund, aber wir haben es ein bisschen über Atmosphäre und über einen exotischeren Schauplatz halt irgendwie ein bisschen wettmachen können zum ersten Mal, war es irgendwie, also wo ich gesagt habe, okay, jetzt sind wir so in der Spur und von da kann es jetzt weitergehen. Und 38 war noch so ein, das war noch irgendwie so diese frühen Testfolgen irgendwie, wo man noch versucht hat, die Spur zu finden und ich finde die Geschichten, die ist kurz und knapp. Ich finde es auch ein bisschen generisch. Und was mir gefallen hat damals, das war die Verfolgungsjagd mit dem Werwolf. Mhm. Das war das, was ich bis zu dem Zeitpunkt das Aufwendigste, was ich gemacht hatte. Vorher hatte ich noch nichts Aufwendiges gemacht. Ich glaube, das war damals mit, schlag mich tot, mit sieben Spuren oder so.
Wow.
Glaube ich. Das ist damals richtig, richtig viel gewesen. Ja. zu dem Zeitpunkt. Und zum Vergleich, ich glaube, der Kampf gegen Cthulhu in Folge 11, das waren 45 Spuren oder so. Es ist ein Unterschied. Ja. Aber ja, war damals halt auch schon. Das hat Spaß gemacht, auch mit dem. Oder was ich halt am tollsten finde an der Folge, ist das Cover, das René gezeichnet hat. Mit dem Ecto 1 drauf und dem Wolf, der oben drauf sitzt und so. Das ist bis heute auch eins meiner liebsten Cover. Auch als wir vor 2 Jahren haben wir so ein kleines Büchlein rausgegeben zur Hörspielserie, wo so ein bisschen Hintergrund drin steht. Da hatten wir das auch als Titelbild, weil ich nach wie vor ist das. Das fand ich immer so schade, weil darüber möchte ich vielleicht auch mal ein bisschen reden, bevor wir gleich zum Schluss kommen. Die Cover, die der René gezeichnet hat, sind so genial und die waren der Serie zu dem Zeitpunkt, wo die Cover halt entstanden sind, so weit voraus. Wir haben da halt einfach irgendwie losgelegt mit unseren SingStar-Mikros und Kassettenrekordern und ich bin noch zu jedem hingefahren und hab die Leute dort aufgenommen. Der eine hat im Wohnzimmer gesessen, es war hallig, der andere hat im Schlafzimmer gesessen, es war, klang wieder ganz anders und so und es war sehr, sehr amateurisch und dann hat er diese geilen, professionellen, super genialen Illustrationen angefertigt. Bom, 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 bom. Und das war immer so ein bisschen die Tragik, denn just zu dem Zeitpunkt, wo wir dann so eine Steigerung gemacht haben zum ersten Mal, das war so Anfang der 40er Folgen und dann wurden wir permanent besser und immer besser. Ich kann das so in Epochen halt irgendwie. Anfang der 40er war so die erste Steigerung. Und dann halt zu den 50ern hin wieder mit dem Fünfteiler. Und jetzt sind wir nochmal woanders. Aber dann hat er aufgehört halt. Da hat er gesagt, oh, das ist jetzt was ich jetzt eine Weile gemacht habe. Und das kostet mich auch jedes Mal richtig viel kreative Energie und Zeit. Und das musst du auch verstehen. Da musst du sagen, okay, klar, also vielen Dank. Ich verbeuge dich für die 12 oder 13 Cover, die du bis jetzt gemacht hast. Aber es ist so schade, dass die Serie, als die richtig gut wurde, er dann halt aufgehört hat. Und wir hatten danach wechselnde Zeichner. Einmal der Sami Haji Amar, Shah, Künstlername, der auch sehr schöne Sachen gemacht hat. Und Vanessa Hamel ist eine Illustratorin gewesen und meine Freundin hat ein paar Sachen gezeichnet, die ich toll finde natürlich. Ich habe mich selbst auch mal ausprobiert, das war am schlimmsten.
Darf ich wissen, welches das war?
Ich weiß gar nicht, sind die schon raus? Die kommen noch.
Ach so, da bin ich gespannt.
Die kommen noch, ja. Aber das sind alles schön gezeichnete Cover gewesen und das sind auch wirklich tolle Leute, die das gemacht haben. Aber diese René-Sachen haben mir am besten gefallen, die gefallen mir bis heute am besten, weil erstmal sind die professionell an sich natürlich und dann haben sie halt auch eine eigene Note. Die haben den Figuren einen eigenen, unseren Stil gegeben. Und andere haben halt dann ja ihren Stil gemacht oder haben versucht halt das, was sie aus der Zeichentrickserie kannten, nachzustellen und so, und ist auch alles schön, aber ganz persönlich, ich finde halt diese René-Sachen am allerschönsten. Das ist, und dieses Cover gehört halt damit dazu, das ist so toll. Also das Cover oder die 34, wo alle depressiv irgendwie auf der Couch sitzen, im Hintergrund ist so ein Endzeit-Szenario, total geil, also großartig. Deswegen, René, solltest du dich hierher verirren und das hören, vielen Dank. Vielen Dank. By the way, willst du Folge 60 zeichnen? Ich kann das nicht so gut. Okay.
Nun gut. Zu dem Buch, gibt es nochmal die Chance, dass das irgendwie nochmal aufgelegt wird oder dass es nochmal eine upgedatete Version geben wird?
Also genau so, wie es ist, aufgelegt wahrscheinlich nicht. Weil man muss halt immer gucken, wenn du das ist ja alles Selbstkosten, auch mit den CDs. Ich kann ja damit kein Geld verdienen, weil Ghostbusters gehört jemand anders. Das heißt, es gibt bestimmte Kosten, die mir anfallen und die muss ich weitergeben. Mhm. Und keinen Cent mehr kann ich einnehmen, was auch okay ist, weil ich mache ja aus dem Bedürfnis, es zu erzählen und nicht um reich zu werden und so. Und dasselbe mit dem Buch halt auch. Man muss halt gucken, die Druckerei halt irgendwie die Angebote einsehen, okay, so und so viele Bücher, da muss ich so viel Geld investieren. Und dann muss es aber auch so viel Abnehmer geben. Und ich glaube, wir haben so ziemlich alle Abnehmer abgedeckt letztes Mal. Und deswegen ist es schwierig. Ich sehe dieses Buch, genau, das war etwas über A4 groß, in Glanz gedruckt auch. Und es hat halt auch ein bisschen was gekostet. Ich weiß nicht mehr, was es damals gekostet hat, aber schon ein bisschen was mehr. Und es ist natürlich jetzt auch schon wieder überholt, weil es eine fortlaufende Serie ist. Es gibt die eine Chance, dass wenn die Serie dann halt irgendwie entweder an einen Endpunkt kommt oder an einem kompletteren Punkt, als sie damals war, dass man dann halt irgendwie nochmal vielleicht irgendwie ein Taschenbuch oder sowas auflegen würde, wo wirklich der Fokus weniger auf den Illustrationen ist, sondern mehr auf der Information halt irgendwie, weil das wäre dann auch im Druck nicht so teuer. Das gibt's höchstens. Also da wären natürlich dann auch Bilder drin, aber es wäre nicht so großformatig und so. Das Buch ist leider, glaube ich, weg.
Bin ein bisschen traurig.
Du darfst mal reingucken in mein verbliebenes Exemplar.
Das ist ja nett, danke.
Das habe ich auch sogar schon ausgepackt. Da habe ich die Klarsichthülle abgemacht.
Was?
Habe ich nämlich damals auch verschweißt kommen lassen. Der war jedes Buch verschweißt. Das wollte ich so professionell wie nur möglich. Ja.
Sehr schön.
Ja.
Nun gut, gibt's noch was, was du loswerden magst? Irgendwas Spezielles, was du nochmal hervorheben magst?
Ja, eine Sache noch. Und zwar, ich möchte nochmal ausführlichst mich bedanken bei meinen Allerliebsten, dem Björn, Dennis, René, Bianca, dem Jens, der Louis spricht, der Laura, die Elaine spricht, und all den anderen, die öfter aufgetreten sind oder auch nur einmalig, oder wir haben über 200, 250 Stimmen mittlerweile, kann man auf der Seite alles nachzählen und zusammenzählen. Das sind so viele Leute, ohne die kannst du was nicht machen. Und bei denen würde ich mich bedanken, weil ohne euch wäre es nicht möglich. Und vor allem dann auch bei der Zuhörerschaft, die für mich immer so ein nebulöses, gesichtsloses Etwas ist, weil du siehst halt Downloadzahlen, aber du weißt nicht, wer hört sich das an und interessieren sich Leute dafür, und dann geht man irgendwie raus an Stände und es kommen Menschen auf einen zu und sagen, boah, ich finde das so toll, eure Serie, und die schönsten Sachen sind dann die sich besser auskennen, die Leute, die sich besser auskennen, als du dir selbst, wenn die sagen, ja, in Folge so und so ist das und das passiert, aber in Folge so und so wird gar nicht drauf eingegangen, was ist denn da los? Und ich sag mir dann entweder, okay, da kommt später noch eine Antwort drauf, oder tut mir leid, da kann ich jetzt auch nichts zu sagen. Und es ist schön, wenn du merkst halt, da gibt's wirklich Leute, die sich mit dem, was du voller Leidenschaft machst, auseinandersetzen und da auch Freude dran haben. Und sogar über den Tellerrand hinaus, halt nicht nur Ghostbusters-Fans, das ist nämlich das Kuriose, in dem Ghostbusters-Fandom sind es gar nicht so viele Leute, die das hören, habe ich so den Eindruck, sondern es sind auch ganz viele von außerhalb, die sagen, zum Beispiel, ich habe die Serie gesehen oder die Filme gesehen, waren ganz nett, aber das war's dann auch, aber die Hörspiele höre ich regelmäßig, und es gab auch schon Leute, die gesagt haben, ihr seid für mich die Ghostbusters. Und das ist das Schönste der Gefühle. Was Besseres gibt's nicht. Und dann weißt du auch genau, deswegen habe ich das 15 Jahre lang gemacht. Und dann hast du direkt auch schon wieder so ein bisschen Antrieb, um das über Folge 60 hinaus weiter zu schreiben und zu verbrechen.
Ja. Ihr könnt auch echt stolz darauf sein. Und wie gesagt, das ist auch keine Selbstverständlichkeit, dass man man muss ja immer noch sagen dazu, es ist ja halt wirklich ein Fanprojekt, und dass man da so lange die Motivation hat, das zu machen. Und dass man da, wie du auch schon gesagt hast, das Glück hat, dass da auch immer noch die gleichen Leute dabei sind, das ist echt keine Selbstverständlichkeit. Und das ist schon krass, dass man das so lang machen kann. Und ich möchte auch mal an der Stelle sagen, auch so im Namen der Zuhörer, vielen Dank für die tollen Geschichten, die ihr da jetzt über Jahre raushaut. Und auch an alle Sprecher, vielen Dank. Also auch für mich jetzt wirklich als Fan der Reihe, das ist toll, wirklich. Also, dass ihr uns auch in einer Zeit Ghostbusters Geschichten gegeben habt, als eben wirklich so eine Durststrecke war, ne?
Ja, das war ja die eigentliche, der Grund, warum wir dann damit angefangen haben. Es hat uns ja keiner welche gegeben, also mussten wir es selbst machen. Es blieb uns ja nichts anderes übrig, also ist die Leistung gar nicht so groß. Es war die natürliche Konsequenz.
Irgendwer muss den Job ja übernehmen, ne?
Ja. Nee, es ist aber auch schön. Also ich wirklich aus einem Drang heraus, ich konnte es mir nicht aussuchen, dass ich das so lange gemacht habe, weil die Muse hat mich getreten. Das kann man sich nicht aussuchen. Du kennst das sicher auch als jemand, der auch kreativ ist. Wenn man auf einmal so eine Energie hat, so eine kreative und einen Gedanken, und dann muss man sich hinsetzen und muss anfangen, das zu tun.
Ja, allerdings.
Was bleibt dir anders übrig, wenn das nicht aufhört? Dann machst du es halt weiter und weiter und weiter. Und bei dir ist es halt keine, also da ist es halt nichts Besonderes. Okay, ich weiß halt, ich habe diesen Drang, ich bin da diese kleine Ghostbuster-Autist, aber so viele andere Leute sind es halt nicht, und es sind deine Freunde und die unterstützen dich, und das sind halt Gold wert. Also ich kann die Stimme verstellen, wie ich will, eine Janine kriege ich nicht hin, ja, also so ist es nun mal.
Ich hätte es aber gern mal gehört.
Nee, dann höre ich mir lieber unsere Bianca weiter an, die macht das besser als ich. Und schlagfertiger. Ja. Das ist mittlerweile so viel von ihr in der Rolle. Gut, jetzt bin ich aber auserzählt.
Sehr gut. Er hat sich leer erzählt, der Timo.
Ich habe mich leer erzählt, ja.
Ja, ich danke dir, dass du Gast warst in meinem Podcast.
Ich komme gerne wieder. Geil. Das hat mir viel Spaß gemacht. Du wärst
in der nächsten Episode, da reden wir vielleicht über Blackout.
Du musst mich einfach mit Ghostbusters ködern, dann komme ich zurück.
Das ist geil. Wie wär's, wenn wir einen regelmäßigen Ghostbusters-Podcast zusammen machen, Timo?
Ja, ich bin Dauergast.
Riesenidee.
Ja.
Vielen Dank nochmal für die Einblicke, und vielleicht schließen wir irgendwann nochmal an das Thema.
Ja. Vielleicht. Ich kann ja regelmäßig, wenn ich neue Folgen raushabe, kann ich ja mal ein paar Wörter dazu sagen. Dann.
Ja, ich frage mich sowieso, warum wir das eigentlich nicht mal aktiver in die Podcasts mit einbinden, dass wir auch mal die Hörspielfolgen ein bisschen promoten.
Ich habe das nie gemacht, weil ich eben denke, oh, okay, das ist jetzt mein Ding, da muss ich jetzt nicht irgendwie da noch großartig. Aber so eine Fußnote, wenn ich mal eine Folge raushaue, kann man ja reinbringen in die News mit. Also
oder
so.
Wir sind ja der Ghostbusters Deutschland Podcast, von daher finde ich das vollkommen legitim, dass auch mal Dinge beworben werden, die die Seite betreffen.
Ja. Ja, das stimmt.
Dann machen wir das doch.
Gut. Okay.
Nun gut, dann. Vielen Dank an die Zuhörer fürs fleißige Zuhören. Und ja. Vergesst nicht, uns zu liken, zu teilen und zu verbreiten.
Ja. Macht das alles. Wir verabschieden uns und hängen noch einen Soundfile, Schnipsel aus einer Folge hinten
genau,
dran.
Genau, ein kleines Schnipselchen, falls ihr die Hörspiele noch nicht gehört habt, damit ihr Lust kriegt.
Genau.
Dann?
Damit ihr Lust kriegt.
Dann würde ich sagen... 3, 2, 1. Tschüss!
Hat einer von euch einen Plan? Gestern haben wir nicht besonders gut neben dem Werwolf ausgesehen.
Soll das ein Witz sein? Hast du dir mal angeguckt, wie hässlich das Vieh ist?
Wir müssen den Lykanthropen untersuchen, bevor wir zu einem sinnvollen Vorschlag kommen können.
Wow, was ist denn jetzt los? Ein dumpfer Schlag traf Ecto 1. Der Werwolf war aus dem Nichts gekommen und auf das Dach gesprungen. Winston versuchte, die Kontrolle über das Auto zu bewahren, während von außen scheppernde, zersplitternde Geräusche kamen. Der Lykanthrop wütete zwischen den technischen Instrumenten und Tanks, die auf dem Auto befestigt waren. Dann plötzlich saß er auf der Motorhaube und sah die Geisterjäger mit teuflischen Augen an.
Ah! Oh Scheiße, wir brauchen die Strahler!
Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.